Liebe WMAF-Zuhörerin, ich möchte den heutigen Podcast damit beginnen, euch allen aus allertiefstem Herzen zu gratulieren. Denn eine richtigere Entscheidung als die, die ihr gerade getroffen habt, als ihr Play in eurem Podcast-Player eurer Wahl gedrückt habt, um eine weitere Episode des erst vor ganz kurzer Zeit von einem Komitee aus verschiedenen Experten von fast allen Ländern der Erde gewählten Podcast zu hören. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sehr guter Podcast, sehr gute Hörerinnen, sehr gute Unterhaltung, die es hier heute gibt. Ich alleine bin ein geborener Entertainer. Das wisst ihr, ich erzähle euch da nichts Neues. Aber ein Entertainer ist immer nur so gut wie die Entertainerin seines Herzens. Und deswegen ist dieser Podcast so besonders, weil sie an meiner Seite sitzt, vor mir sitzt, aber irgendwie auch auf eine gewisse Art neben mir sitzt und alle Dinge bereichert, die ich sage. Das klingt irgendwie auch komisch, weil sie einfach die Welt durch die Dinge bereichert, die sie sagt. Es ist völlig egal, was ich sage. Aus mir kommt im Grunde genommen nur völlig qualitativ minderwertiger, sinnloser Stuss, aber sie sorgt dafür, dass dieser Podcast eben diesen Wert hat, dass er dieses Ziel hat, dass er diese rhetorische Finesse bereithält. Denn aus ihr kommen nur erstklassige Informationen. Und deswegen begrüße ich hier heute am Mikrofon mir gegenüber bei WMAF, Wiedersehen macht Freude, im SCD Star Trek Dezember, Frau Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria.
STD Star Trek Dezember?
Na.
Mhm. MFG mit freundlichen Grüßen oder was?
Hashtag STD.
Der Hashtag WMAF STD.
WMAF STD. Ja, stimmt. Nur Hashtag STD, da kommt man wahrscheinlich in ganz komische Ecken, aber nicht in
einfach
den Star Trek Dezember.
Keine Bildersuche, Leute. Kann ich euch nur von abraten.
Liebe Leute, heute ist mal wieder, ihr wisst, wir haben uns vorgenommen, im Dezember alle Star Trek-Verfilmungen zu gucken. Das sind 13 an der Zahl, deswegen ist es uns rein organisatorisch und logistisch nicht möglich, in jeder Folge Gäste zu haben. Außerdem sind wir auch mal ganz froh, ehrlich gesagt, wenn nur wir beide zusammensitzen und uns über diese Filme unterhalten, denn sind wir doch mal ehrlich, Gäste schön und gut, aber es geht ja auch ein bisschen um uns beide.
Gäste schön und gut. Ich finde das faszinierend daran. Wir haben gerade beide auf der Couch gesessen.
Ja.
Heute ist der 5. Dezember und wir wissen, dass wir innerhalb der nächsten 2 Wochen noch weitere 9 Filme aufnehmen müssen.
Ja.
Und sind beide gleichzeitig einen Tag hier. Von daher, liebe Hörer, an uns alle auch mal toi, toi, toi. Ich hatte gerade eine kleine Panikattacke.
Ja.
Hab dann aber Schokolade gegessen und jetzt geht's wieder.
Du, mein Leben ist eine einzige Challenge und wenn es keine Challenge in meinem Leben gibt, ist es nicht mein Leben.
Apropos
das,
Challenge.
Das ist so ein Wandgraffiti, das ich bei mir.
Apropos Challenge. Dieser Film gedenkt der Challenger.
Oh.
Im Anfang.
Was war das denn jetzt in der Überleitung?
Na, von Challenge zu Na, Challenger.
Ja, nicht schlecht.
Na, vielen Dank. Leider kaputt gemacht durch deine Kommentierung.
Jetzt ist es kaputt gemacht.
Ja, zerstört. Wie die Challenger wurde.
Aha, ich wusste, dass du da hingehst. Ich hätte es nicht gemacht, aber okay.
Okay. Ich gebe jetzt ab und den Rest des Films wird euch Nils alleine erzählen. Wir machen heute eine kleine neue Sache, dass er diesen Film komplett alleine erzählt und zwar im Dunkeln und ich gehe raus.
Ich würde es machen, aber du würdest es nicht aushalten. Deswegen.
Ich würde es ja nicht hören.
Ja, aber schon das Wissen, dass du wüsstest, dass ich hier sitze und diesen Film gerade.
Ich kann gut damit leben. Die Erzähl. Hörer wissen, dass es hier eine Strafe ist, die du dir verdient hast und wir leben die alle aus. Viele Stunden Lindenstraße haben dich dafür qualifiziert.
Aber du bestrafst ja auch die Hörer damit und dich und so. Das wäre irgendwie.
Du hast schon mal eine Folge alleine gemacht.
Das stimmt, aber nicht zu Star Trek.
Das stimmt. Zu was nochmal?
Der letzte Lude.
Naja, nee, da warst du nicht alleine. Da
also
war
stimmt,
Uke dabei.
Das war mit Uke. Davor habe ich dann noch irgendwas alleine gemacht. Was habe ich davor alleine gemacht? Weiß ich auch nicht mehr.
Oh.
Baywatch.
Verzeiht dieses Geräusch, das ist mein Handy. Ich habe vergessen, auf Flugmodus zu stellen.
Aber bitte, Maria, geh nicht, bleib hier. Ich möchte diesen Film mit dir zusammen besprechen. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr in deine Anmoderationsparade fahren. Sondern wir möchten heute, Entschuldigung, ich war noch nicht fertig, deswegen, ich wollte dir jetzt nicht das Wort abschneiden. Aber deswegen möchten wir heute mal ein bisschen eintauchen in das Star Trek-Universum. Wir wollen irgendwie mal sehr kohärent auch diesen Film besprechen und nacherzählen und vor allem unseren Trekkies da draußen gerecht werden. Es gab hier und da die ein oder andere Trekkie-Kritik an unserer Star Trek-Besprechung. Ich glaube, beim ersten Film auch und so.
Wir machen die Menschen sehr wütend, weil wir ja, also wir sind ja keine Trekkies. Ich liebe Star Trek.
Du bist schon ein bisschen.
Ja,
schon.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich Trekkie nennen darf, wenn ich nicht so aus dem Lameng, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, was ich da benutze, aber so aus dem Nichts alle Infos kenne. Also ich gucke, ich habe ja irgendwie 4 oder 5 Mal TNG durchgeguckt, habe Deep Space Nine 1 geguckt, habe Voyager 2 geguckt.
Enterprise halb,
das gebe ich ehrlich zu.
Aber da sind wir Trekkies alle nicht so.
Ich liebe es und ich habe die Filme auch alle gesehen. Aber wenn ich mich gerade nicht intensiv damit beschäftige, dann vergesse ich, also dann habe ich auch nicht alles auf dem Schirm. Und dann vergesse ich auch Namen oder was da jetzt genau, wie der Zusammenhang genau war und weil so mein Gehirn irgendwie funktioniert. Und ich habe das Gefühl, Trekkie ist man ja schon, wenn man richtig immer jederzeit, du kannst die Leute nachts aufwecken und die sagen dir, was es mit den Dominion-Kriegen auf sich hat. Und das
aber
weiß
das
ich nur,
ja
wenn
auch.
Ich gerade Deep Space Nine gucke. Nee, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
Aber dass du überhaupt den Begriff Domino-Kriege kennst, das macht dich ja schon.
Die Domino-Kriege, Weihnachten 2018, die Domino-Kriege von.
Nee, ich finde schon, dass du, also gerade für uns.
Ja, im Vergleich zu dir bin ich
gerade
wahrscheinlich
für uns gemäßigte Trekkies, ich bin ja gemäßigter Trekkie, hast du schon Trekkie-Potenzial.
Aber also. Wir können halt immer ganz viel nicht erklären und ich finde ja auch wahnsinnig interessant, wenn ich immer in dem Universum gerade so drin bin, weil ich gerade eine der Serien gucke, lese ich ja auch wahnsinnig viel darum und wie alles verbunden ist und so. Und das merke ich, habe ich nicht so krass parat. Trotzdem merke ich, ist es eine der, also manchmal, wenn wir Vima-Filme gucken, muss ich mich auch ein bisschen überwinden, weil dann auch der Film nicht so gut ist oder weil es sich dann so ein bisschen zieht oder es gibt ja so und solche Filme. Aber die Star Trek-Filme gerade zu gucken, genieße ich so sehr. Es macht mir echt so viel Spaß und ich merke einfach, dass während ich es gucke, bin ich Fan.
Es ist, glaube ich, man muss sich das.
Ich bin aber auch immer mehr, entschuldige, fiel mir gerade noch ein. Ich bin aber auch immer mehr Fan von den Serien gewesen.
Ja.
Also, weil ich einfach wahnsinnig gerne viel Zeit mit Picard und Janeway und Sisko verbracht habe. Und die Filme sind cool. Wir sind ja im Moment noch mit Kirk unterwegs und
TOS-Crew.
Genau. Und die habe ich eh nie komplett gesehen.
Ich übrigens habe die ja komplett gesehen.
Das stimmt,
gesehen.
Du hast sie gesehen. Und deswegen. Vielleicht, also mir fehlen ab und zu, zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass, ich habe nie die ursprüngliche Khan-Folge gesehen, auf die sich der Zorn des Khan-Film bezieht, zum Beispiel. Ja. Und da weiß ich schon allein deswegen nicht, ob ich mich überhaupt als Trekkie bezeichnen darf. In der Zukunft wird Bernd Begemann mich fragen, was meine liebste TNG-Folge ist.
Ja.
Und ich kann es nicht beantworten, weil ich das immer so am Stück gucke, dass ich gar nicht einzelne Folgen für mich sich abgrenzen. Und ich habe es auch jetzt schon wieder 2, 3 Jahre nicht gesehen.
Ja.
Deswegen traue ich mich nicht, mich Trekkie zu nennen, weil ich glaube, es gibt Leute, die viel enthusiastischer sind als ich.
Aber es ist ein bisschen, man muss sich das, glaube ich, ähnlich vorstellen wie Wer wird Millionär. Wenn wir alle zu Hause sitzen und Wer wird Millionär gucken, denken wir immer, meine Güte, das weiß doch jeder bei der 250.000-Euro-Frage. Lächerlich, dass die Frage gestellt wird, wieso beantwortet ihr die falsch, was für ein Otto? Ich muss dahin. Ich wäre jetzt schon reich. Wenn wir dann da auf dem Stuhl sitzen, ist die Situation natürlich eine komplett andere und plötzlich Nervosität, Publikum, Aufregung, Blackout, Günther Jauch macht einen wahnsinnig nervös.
Ich finde Aufregung, Blackout, Günther Jauch wird meine Biografie heißen.
So ähnlich verhält sich, glaube ich, mit dem Trekkie-Tum. Wir beide sind ja jetzt hier gerade in dem Druck einer Sendung. Wir beide sind dem Druck unserer Hörer, dem positiven Druck unserer Hörer ausgeliefert, die wir gleichzeitig unterhalten möchten. Wir möchten aber auch den Trekkies unserer Hörer gerecht werden, weil wir ein Herz für Trekkies haben und weil du auch ein Trekkie bist.
Ich habe ein Herz für Star Trek. Das kann man auf jeden Fall.
Ja, also das ist ja schon mal eine der Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss, um Trekkie zu sein. Und ich glaube, dass viel, weil du sagst, du hast immer nicht so dieses Wissen parat um die einzelnen Schlachten und wie heißt irgendwie der dritte Kommandeur von links und so. Ich glaube aber, dass viel Trekkie-Wissen, wenn die dann so unter sich sind, auch nochmal schnell auf Trekkipedia gegoogelt wird. Und man da irgendwie so schnell nachguckt, weil die auch gerade nicht alle Sternzeiten für die Schlachten genau aus dem FF drauf haben. Deswegen mach dich nicht kleiner, als du bist, Maria. Du weißt, wie die wichtigen Schlachten heißen. Du kannst die ungefähr einsortieren. Du kannst sie auch seriell einsortieren. Du weißt, wann, wo, was, wie passiert ist. Du kennst die Eckpunkte. Du weißt, wie alle Kapitäne heißen. Du weißt, dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat. Du weißt die Basic Facts und sogar noch mehr darüber hinaus. Deswegen finde ich, und da wird mir die Community zustimmen, dass man dich durchaus einen Trekkie nennen kann.
Vielleicht bin ich ein Ehrentrekkie, obwohl dazu muss man schon von jemandem, kann man sich nicht selber machen.
Nee, Ehrentrekkie muss man ja dann, Ehrentrekkie kann man glaube ich erst werden, wenn man so richtig Hardcore-Trekkie war.
Ja? Na, wieso? Ehrentrekkie sind doch Leute, die es nicht so richtig sind. Einen Ehrendoktor kriegst du doch auch, wenn du keinen richtigen gemacht hast.
Ja, aber es gibt auch glaube ich viele echte Doktoren, die einen Ehrendoktor kriegen.
Wirklich? Oder aber da macht es doch keinen Sinn, weil dann haben sie doch einen Doktor.
Bundesverdienstkreuz kriegst du auch nicht, weil du irgendwas ein bisschen schlechter machst als die anderen.
Verstehe.
Also, ich finde schon, dass du ein Trekkie bist.
Okay.
So, haben wir diese Sache geklärt.
So, Leute. Seid ihr noch da?
Einer meiner Lieblingsfollower auf Twitter hat ja geschrieben, unsere Folgen machen ihn wahnsinnig wütend.
Das stimmt.
Felix. Ich fand das wahnsinnig witzig. Das ist, da wird die heutige Folge, glaube ich, die große Ausnahme sein. Denn wir reden nicht nur über einen der beliebtesten Filme aus dem Star Trek-Universum, wie ich von meiner Trekkie-Freundin Maria gelernt habe, sondern auch, ich weiß gar nicht, was es da für einen Sondern gibt, sondern auch einen sehr guten Film.
Naja, du fandst ja bis jetzt nicht alle sehr gut.
Das stimmt.
Mir fällt auch noch ein, wir haben auch noch eine Kritik bekommen, auf die ich auch geantwortet habe, von Kanada to Chile, der gesagt hat, dass er es ein bisschen nervig fand, dass wir im ersten Film nicht so gut, dass wir uns nicht mehr so gut an den erinnern können. Das stimmt. Wir kommen wirklich ein bisschen wild durcheinander mit unserer Zeitplanung. Ich wollte dieses Jahr eine Sache verhindern. Und zwar, dass wir die Filme in einer anderen Reihenfolge besprechen, als wir sie gucken und als sie sind.
Spoiler Alert.
We failed on all levels. Und deswegen sind wir manchmal komplett durcheinander und müssen nochmal ganz genau in unsere Notizen gucken, weil wir dann doch einen Termin mit jemandem haben, mit dem wir dann schon die 9 besprechen, aber wir haben 7 und 8 noch gar nicht geguckt oder besprochen. Wir versuchen es zumindest so zu gucken, damit wir im Kopf irgendwie wissen, was passiert ist. Ja. Das haben wir nämlich bei Harry Potter auch nicht gemacht.
Ja.
Da war es aber nicht so schlimm, weil ich die Story einfach sehr gut im Kopf habe. Jetzt werden sich wahrscheinlich die paar Harry Potter Fans, die das gehört haben, auch so, fandste! Und deswegen war plötzlich die 1 so weit weg. Kanada to Chile übrigens heißt so, weil er mit seiner Frau oder Freundin, weiß gar nicht was da, ich glaube Frau, mit einem kleinen niedlichen Bus von Kanada nach Chile gefahren ist. Wohin sie der Wind getrieben hat.
Ich dachte, weil er immer so Postkarten von Kanada nach Chile schickt. Haha, hier, guck mal bei uns, wir haben kanadische Dollar. Keine Ahnung, was ein Insult von einem Kanadier an einen Chilen wäre. Mein bester Freund ist Chilene, deswegen. Ich hab gar keinen Kanadier.
Mein Ex-Freund ist Kanadier.
Ich überlege, kenne ich überhaupt irgendeinen Kanadier? Weißt du, ob ich einen Kanadier kenne?
Hast du einen Mountie in Chicago geguckt?
Nee.
Ich ja.
War das mit dem Gartenzaun immer? Nee. Das
Picket Fences?
Ja, genau.
Nee.
Das war aber so ähnlich irgendwie. Und da lief, glaube ich, oder wahrscheinlich lief es also auf dem gleichen
Sendeplatz.
Also ein
Mountie in Chicago
hat so
in Chicago gespielt.
Ja?
Und
denkt man gar nicht bei dem Titel.
Ich weiß, aber so wie du es jetzt gerade erklärst, denkt man es halt wirklich nicht. Egal, jedenfalls fand ich das damals eine schöne Reise. Vielleicht machen wir die auch mal.
Aber Picket Fences ist doch eine Serie.
Von Kanada zu Chile im Bus.
Achso, Reise.
Ja, ich habe die Reise auf Instagram beobachtet.
Ist Picket Fences, war das nicht, aber hat das in Kanada
Ich habe Picket Fences nie gesehen, ich habe keine Ahnung, was das ist.
Achso.
Oder meinst du Six Feet Under?
Nee, Six Feet Under, das habe ich gesehen. Aber Picket Fences habe ich auch gesehen. Ich glaube, Picket Fences und ein Mountain Chicago liefen damals bei RTL Plus auf dem gleichen Sendeplatz, so nacheinander oder irgendwie so.
Klar,
oder das eine oder das andere.
Wenn
Set.
Das bei dir bedeutet,
und
dass sie
ist das für mich
in
eins.
Der gleichen Stadt gespielt haben.
Nee, das ist die gleiche Serie. Ich spiele nicht in der gleichen Stadt, aber es ist für mich die gleiche Serie. Okay. Auch wenn sie einen anderen Titel hat.
Worüber reden wir heute jetzt?
Wir reden über Star Trek 4, The Voyage Home. Zurück in die Gegenwart. Ein Film, bei dem ich, bis ich ihn gesehen habe, davon überzeugt war, dass man darin sieht, wie Spock eine Western-Montur anhat. Warum auch immer ich das gedacht habe. Wahrscheinlich gibt es in TOS eine Folge, in der sie durch die Zeitreisen dann in so einer Westernstadt sind. Ich habe so krass Spock mit Cowboy-Hut vor Augen gehabt. Auch jetzt wieder sehr viele Trekkies, die sich in die Faust beißen. Das tut mir leid. Aber irgendwie habe ich das so gepictured und kann schon so viel verraten, gibt's gar nicht in dem Film. Kommt gar nicht vor. Ist gar nicht.
Es liebt, dass du uns das einfach verrätst. Außer dir wusste das halt jeder.
Ist gar kein Teil dieses Films. Der Film, das hast du ja jetzt schon gesagt, dieser Film ist Mitte, ich glaube 86 oder so,
ja.
Deswegen der Challenger-Katastrophe gewidmet, sehr rührend tatsächlich.
Ja. Auch für uns sehr rührend, weil wir gerade vor anderthalb Wochen, zwei Wochen im Kennedy Space Center in Florida bei der NASA waren und quasi im Memorialraum für diese beiden Katastrophen, die da passiert sind. Da war ja, 86 war ja noch nicht die zweite passiert, aber die Challenger. Und es hat uns sehr berührt.
Da muss ich sagen, mich hat das vor allem deswegen sehr berührt, weil das, glaube ich, eine der ersten Katastrophen war in meinem Leben, die ich mitbekommen habe, die mich, als sie passiert ist, berührt hat, weil ich sie irgendwie ja nicht nachempfinden konnte, aber weil es das erste Mal war, also da war ich 10, als das passiert ist, 86. Und dieses Unglück, weil man als 10-Jähriger natürlich besessen ist von Raumschiffen, von Space Shuttle. Diese Form des Space Shuttles war für mich auch immer eine der coolsten Raumschiffformen.
So ein
ich hatte einen Fischerpreis Space Shuttle tatsächlich mit so Effektknöpfen, mit so Soundknöpfen. Und damals gab es auch diesen Film Space Camp, hieß der, glaube ich. Das war so ein Film mit so Jugendlichen, die von der NASA zu Astronauten ausgebildet werden. Der muss auch so irgendwann in den 80ern gewesen sein. Und es ist ja auch so, ich glaube, das war auch davor, dass ein Space Shuttle einmal über Deutschland nach Amerika gebracht wurde und immer so Huckepack auf dem Flugzeug transportiert wurde. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ein Space Shuttle über Köln transportiert wurde, weil Köln immer auch so ein großer Militärflughafen war. Und wir deswegen in Wesselingen einen Nachmittag alle auf der Straße standen und von unten zugeguckt haben, wie dieses Flugzeug mit dem Space Shuttle auf dem Rücken bei uns über den Himmel geflogen ist, weil es wohl auch nicht so hoch fliegen konnte. Oder keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mir das alles einbilde. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können, wie wir auf der Straße standen und dem Space Shuttle gewunken haben, dass da mit dem Flugzeug irgendwie durch die Gegend flog. Und deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, ist als Kind in dem Alter, zu der Zeit hatte man eine große Space Shuttle Affinität. Die war irgendwie gegeben. Du wolltest gerade was Lustiges sagen?
Ich wollte meine Erfahrung sagen.
Ach so.
Aber du warst noch nicht fertig.
Nö, ich wollte dann einfach nur sagen, dass dann, als dann dieses Unglück passierte, ich habe das, kann mich auch irgendwie vage daran erinnern, das nachmittags im Fernsehen gesehen zu haben, war das ein totaler Schock. Vorher habe ich auch schon so sozusagen globale Unglücke mitbekommen. Tschernobyl war ja ein, zwei Jahre vorher. Das war aber so abstrakt als Kind. Man durfte keine Milch mehr trinken. Was ist da passiert? Nicht gecheckt irgendwie so. Aber dieses Bild von diesem explodierenden Space Shuttle, wie die Teile nach links und rechts wegfliegen im Himmel, das hat sich mir damals sehr eingeprägt und das war als Kind sehr berührend und dann auch über die Jahre hinweg, was man dann darüber gelernt hat oder auch als Kind nicht wusste, auch dass diese Lehrerin dabei war und so. Das hat mich sehr berührt, als wir jetzt da im Kennedy Space Center waren und ich das dann nochmal gesehen habe, die Geschichte nochmal erzählt wurde, da ist dann sogar so ein Stück von der Challenger irgendwie ausgestellt in so einem Memorial-Raum, so einem Memorial-Lane, wo die Challenger und das andere Schiff, das zu Bush-Zeiten explodiert ist, dessen Namen ich vergessen habe, Apollo. Die andere Maschine, so, da wird diesen beiden Maschinen gedacht und das hat mich nochmal sehr, sehr berührt und deswegen hat mich das jetzt, als ich das bei dem Star Trek Film gesehen habe, auch nochmal sehr berührt, dass sie diesen Film sozusagen den Leuten und ihrer friedlichen Mission, ihr friedliches Ergründen des Weltalls für uns Menschen gedenken.
Also 1986 war ich 5 habe in Ostberlin gelebt, hatte wahrscheinlich nichts und habe vielleicht Juri Gagarin in Sand gemalt oder so. Das, keine Ahnung. Aber ich hatte da nicht die gleiche Erfahrung wie du. Ich war noch zu klein.
Ja. Naja, da wurden wahrscheinlich, das war wahrscheinlich dieser Tag, wo du ein extra Lolli bekommen hast, weil so Freudenfeste von der DDR-Regierung gefeiert wurden, dass das kapitalistische Ausland mit seiner Mondmission gefailt hat.
Nee. Wir befinden uns am Anfang des Films.
Ja.
Direkt im Anschluss an den letzten Film, an Teil 3. Wir sind im Föderationsrat.
Ja.
Und der Chef der Klingonen will Kirks Kopf. Weil er Kirk beschuldigt, dass er quasi eine komplette klingonische Mannschaft auf dem Gewissen hat und ein klingonisches Schiff übernommen hat. Wir wissen natürlich, dass der klingonische Kapitän vor allem versucht hat, unsere Enterprise und ihre Mannschaft gefangen zu nehmen, teilweise auch erfolgreich war und dass es dann ein großes Hin- und Herbeamen gab und Kirk die Enterprise geopfert hat, um seine Mannschaft zu retten. Und jetzt gerade sind sie, glaube ich, auf Vulkan und tanken auf oder so.
Ja.
Und währenddessen findet aber im Föderationsrat hält sozusagen der klingonische, ich sag immer Klingonenchef, keine Ahnung, wer das jetzt genau ist, eine Rede vor dem Föderationsrat, dass er findet, dass Kirk ihm ausgeliefert werden sollte, weil er ein Kriegsverbrechen begangen hat. Und Sarek, Spocks Papa, setzt sich dann aber natürlich für Kirk und seine Mannschaft ein. Ihm wird aber ein bisschen unterstellt, dass er biased ist, weil er Spocks Papa ist.
Und der Klingonenchef verlässt den Rat mit den Worten, es wird keinen Frieden geben, solange Kirk lebt.
Ja.
Und alle sind mega geschockt. Es ist auch ganz lustig, wie sie sozusagen nochmal den Fall so aufwickeln und sich das irgendwie anhören und nochmal darüber sprechen, was da passiert ist, weil da gucken sie einfach das Ende von Star Trek 3. Sie sitzen alle von der Leinwand und da läuft das Ende von Star Trek 3.
Es gab eine sehr gute Kameraführung. Und wieder mal die Frage, was ist wichtiger, viele oder einer?
Es geht ja nahtlos in den dritten Teil über, also es schließt nahtlos an, weil ja, wie du gerade sagst, die sind mit der Crew und der Bird of Prey, mit die sie dann übernommen haben, also Kirk und seine Crew, mit der sie geflohen sind, sind sie auf Vulkan gelandet damals, um quasi ja auch Spock zurückzuholen. Da ging es ja darum, dass Spocks Geist in Pille war und den haben sie jetzt wieder in Spocks Körper zurückgeholt vom
Klingonenpriesterin,
Vulkanierpriesterin, Entschuldigung.
Ja.
Und deswegen sind sie ja auf Vulkan.
Das stimmt. Und Spock ist aber immer noch nicht ganz er selbst. Wir erfahren das dadurch, dass er Psycho auf einem Berg steht und auf die Mannschaft runterguckt,
genau,
und Kirk ihn sieht. Und da gibt es kurz so einen Staring-Contest. Und daran merken wir so ein bisschen, da ist noch nicht alles wieder beim Alten. Und Spock macht irgendwelche Rätsel.
Genau. Pille hat in der Zwischenzeit fleißig Farbe besorgt und die Bird of Prey umgestylt,
ja,
und sie jetzt zur HMS Bounty umbenannt.
Ja.
Hohoho, Meuterei auf der Bounty.
Hilft damit auch unheimlich Kirks Case vor dem Föderationsrat.
Hat es auch riesig groß drauf geschrieben. Wie ist das denn Aufwand für
es
Pille
gewesen sein?
Es muss
doch aus dem Weltall zu sehen sein. Kannst du nicht vergessen, dass Pille das war. Der hat ja schön irgendwelche kleinen Raumpraktikanten. Gibt's sowas?
Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall irgendwie großrot, er hatte auch so großrote Kreise auf die Bird of Prey gemalt, um klarzumachen, das ist jetzt kein Klingonenschiff mehr.
Während wir aber noch überlegen, ob der Klingonenchef recht hat und was der Rat machen sollte, erfahren wir, dass eine Sonde auf dem Weg zur Erde ist. Ich finde Sonde ein wahnsinnig komisches Wort.
Ja. Übrigens, die ganze Crew, die da gerade auf Vulkan abhängt, alle super leisure, haben so Föderationsjogginganzüge an oder irgendwie so eine offene Wildlederjacke, die übrigens sehr, sehr cool aussieht. Ich glaube, Pille hat die an. Oder war es Kirk? Nee, wer hat
Kirk
diese?
Kirk hat so eine rote Wildlederjacke.
Ja, die sieht echt cool aus. Und alle so super, auf Super Leisure, nur Uhura, komplett in Uniform, ganz, sitzt alles wie eine Eins, picobello. Sie ist die Einzige, die den Föderationsdienst ernst nimmt.
Leute, wir haben keinen Urlaub.
Ja, eben. Und genau, dann kommt die Sonde und die Sonde in dem Fall ist ein Rohr.
Und zwar ein abgebrochenes Rohr.
Ein großes abgebrochenes Rohr, wo so ein Ball aus dem Loch kommt, mit dem das Rohr kommunizieren kann.
So ein Streichholz.
Kommunizierende Röhren, ein Prinzip des hydrostatischen Paradoxons. Kommunizierende Röhren bedeutet, dass bei gleichem Wasserdruck immer die gleiche Höhe, egal wie groß die Röhren und so weiter. Das führt hier zu weit, aber diese Röhre...
Mir führt es ehrlich gesagt nicht weit genug.
Diese Röhre...
Nils,
ja?
Ich würde mich jetzt kurz zurücklehnen und mir das Prinzip der kommunizierenden Röhren von dir erklären lassen.
Ich bin da schon viel zu tief in die physikalische Materie eingetaucht, aber der lustige...
Die Materie?
Materie, der lustige Zufall ist, dass wir es hier mit einer wirklich kommunizierenden Röhre zu tun haben, denn diese Sonde in Röhrenform schickt seltsame Geräusche Richtung Erde.
Ja.
Danke für deine Zustimmung.
Ich habe ehrlich gesagt kommunizierende Röhren gegoogelt. Als kommunizierende Röhren oder kommunizierende Gefäße bezeichnet man oben offene, aber unten miteinander verbundene Gefäße.
Ja, sag ich doch.
Eine homogene Flüssigkeit steht in ihnen gleich hoch, weil die Schwerkraft und der Luftdruck konstant
sind. Das habe ich gerade erklärt.
Siehe hydrostatisches Paradoxon.
Das habe ich gerade erklärt.
Ich hasse es, wenn du so krass feierst, wenn du was wusstest, obwohl dir niemand gerade abgesprochen hat, dass du was wusstest. Das ist wirklich, ey. So, pass auf.
Naja, sei es wie es ist.
Die Sonde fliegt auf die Erde zu. Sie schickt keine Signale auf die Erde, sie schickt einfach Signale und sie fliegt auf die Erde zu. Und überall, wo sie vorbeikommt, geht komplett der Strom weg.
Mhm.
Also oder die Energie. Ja. Und ich habe folgende Frage dazu. Weil die Erde dann natürlich, die merken das dann und flippen aus. Weil die Sonde fliegt erstmal an so einer Raumbasis vorbei, legt die komplett lahm, dann fliegt es auf die Erde zu. Und auf der Erde lädt sie die Luft ionisch auf.
Mhm.
Und dadurch ist bald die Luft nicht mehr atembar und sie bewölkt die ganze Erde, dass die Sonne auch nicht mehr durchkommt.
Mhm.
Und die Erde gibt sich selber noch wenige Stunden zum Überleben. Irgendwie so.
Mhm.
Und niemand weiß, was die Sonde will. Sie macht komische Geräusche, niemand weiß, was das bedeutet und was die Sonde will.
Ja.
Mein Problem damit ist, dass wir nach dem ersten Teil, The Motion Picture, hier bei Teil 4 schon wieder etwas Großes haben, was auf die Erde zufliegt, was irgendwie kommuniziert, keiner weiß, was es will und die ganze Energie zieht. Das ist doch... Warum passiert das schon wieder?
Es war schon ein bisschen anders in Teil 1.
Aber es war schon auch sehr ähnlich. Es kam was auf die Erde zu und die Enterprise musste irgendwie was machen, um dieses Ding aufzuhalten, damit nicht alles Leben auf der Erde stirbt.
Na gut, das ist ja nur ein bisschen der Job der Enterprise, Erde zu schützen.
Ja, aber dass immer alles Unkommunizierbare auf die Erde zufliegt.
Ja, aber es ist ja in dem Fall diese Ionisierung der Luft, da sind wir natürlich auch wieder bei der Physik, die dafür sorgt, dass Stürme ausbrechen, dass Wasserstände steigen, dass die Erde unbewohnbar wird, dass diese Gewitterwolken mit einer irrsinnigen Kraft die Dächer des Plenums zerstören und es regnet auf die Computer. Das ist natürlich kommt einer apokalyptischen Ausmaßen gleich. Und ist dadurch eine etwas andere Gefahr als in Teil 1. Die Sonde, also wie gesagt. Es ist
jedenfalls eine Gefahr.
Ja, es ist auch nicht klar, was sie will. Also
nee, es ist halt gar nicht da. Also man hört, dass sie irgendwie irgendwelche Geräusche aussenden, ob das Kommunikation ist oder was, das ist nicht ganz klar. Was denn?
Also ich will wirklich nicht spoilern, aber es ist wirklich von Sekunde 1 dieser Röhre klar, dass sie Walgesänge schickt.
Ja, Nils, naja, du hast gesagt, oh, es klingt ja wie Wale.
Ha.
Es ist nicht klar für dich gewesen, dass es Walgesänge sind. Du hast erstmal nur vermutet, dass ein Soundeffekt benutzt wurde, der zufällig klingt wie Wale.
Oh.
Stimmt's?
Das stimmt, siehst? Da hast du recht.
Ja. Aber wie sich später wieder herausgestellt hat, du hattest recht. Und ich werde dir auch gleich noch mal eine halbe Stunde geben, damit du dich feiern kannst. Jetzt lass uns erstmal.
Muss ich dafür eine Hose anhaben?
Nö. Okay, gut. Du kannst für mich zum Feiern immer die Hose aushaben.
Sehr gut. Das wollte ich nur hören.
Solange ich den Kaffee aufhaben darf.
Du kannst Kaffee aufhaben, wie du willst.
Das Reservelicht geht an, als die Enterprise.
Das Reservelicht, ja.
Mhm. Ich glaube, nur sagen sie.
Naja, ja.
Die Enterprise fliegt, glaube ich, in die Nähe der, kann es sein? Und dann geht ihr Reservelicht an?
Obwohl, achso, nee, ist nicht die Enterprise, weil die ist
ach,
ja
das
gar
ist,
nicht.
Ist, wessen Schiff ist es dann?
Ist das nicht Schiff?
Schiff A?
Von Sulu?
Sulu hat noch kein eigenes Schiff. Sulu ist noch an Bord und trägt den geilen Bademantel.
Stimmt.
Naja, also jedenfalls geht irgendwo ein Reservelicht an. Ich glaube, es ist die. Ach nee, ich glaube, es ist. Die sind ja ganz. Die haben ja gar keine Enterprise.
Na eben.
Aber an dem Reservelicht, egal wo es angeht, vielleicht ist es auch. Es kann auch gut sein, dass es auf der Sternenbasis ist.
Ja.
Das Reservelicht ist jedenfalls dunkelrot. Und dazu habe ich Fragen. Warum wollt ihr nichts mehr finden, wenn das Reservelicht an ist?
Ja, weil das Reservelicht natürlich dafür da ist, falls man gerade Fotos entwickeln will.
Mm. Darauf muss man immer vorbereitet sein.
Ja, eben.
Oder falls jemand 5 Cent in die Jukebox wirft und You Can Leave Your Head On spielen möchte.
Oder falls sich gerade jemand verkaufen möchte,
ja,
wenn der Strom ausfällt. Da muss man ja sofort neue Geschäftsfelder entdecken.
Aber ich habe wirklich irgendwas, weil es gab sonst hier das Reservelicht, schalt auf Reservelicht,
ja,
und dann war einfach alles dunkelrot und überhaupt niemand hat mehr was gesehen. Dann mach doch einfach aus.
Das stimmt.
Hatte man damals eigentlich, oder nee, hat man in der Zukunft, hat man keine Handys mehr, ne?
Nee, also hier haben wir Kommunikatoren, ne?
Ja, aber die funktionieren ja eigentlich nur. Okay, haben die keine Taschenlampen? Ich würde ja sofort meine Handytaschenlampe anmachen.
Ja, das ist, ich glaube, Handytaschenlampen sind, da hat keiner mit gerechnet, dass das eine Sache wird. Ich bin heute selber noch manchmal erstaunt, dass ich eine Taschenlampe am Handy habe.
Ja?
Ja. Ich weiß noch, dass ich mein Handy hatte, wo man sich eine extra Taschenlampen-App runterladen musste, um den Blitz als Taschenlampe benutzen zu können.
Ja. Wirklich?
Da war das noch gar nicht eingebaut.
Wirklich?
Ja, das war, glaube ich, dieses. Ich hatte mal dieses Windows Phone. Da war das, glaube ich, so.
Ist ja lustig. Stimmt, das hattest du, glaube ich.
Dieses Gelbe.
Ja, ja. Stimmt. Habe ich mal gesehen.
Auf jeden Fall ist das ist also Status Quo. Da ist irgend so ein Rohr, das sackt Energie, das pumpt Wahlgesänge raus. Keiner
weiß,
was es will.
Das zieht irgendwie aus dem Wasser Flüssigkeit und macht daraus Wolken, bedeckt damit die komplette
Erde. Das ist eben die Ionisierung.
Genau, deswegen kommt keine Sonne mehr zur Erde durch.
Genau. Es ist Riesengefahr, die Erde ist in Supergefahr. Währenddessen ist die Crew der Enterprise mit ihrer Bird of Prey Bounty noch auf Vulkan, wo Spock gerade den Computer bedient und 3D-Schach auf einer Kugel spielt und gleichzeitig Fragen beantwortet. Er bedient ja 3 Monitore gleichzeitig.
Ja, er versucht irgendwie rauszufinden, ob er noch funktioniert oder so. Oder vielleicht ist es für ihn auch Lernen, Bildung. Er weiß einfach alle Antworten auf alle Fragen. Der Computer schießt ganz schnell alle möglichen Fragen an ihn. Er weiß immer alle Antworten. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich noch der gleiche Spock?
Glaubst du, wenn deine Seele in einem Grumpy Arzt aufbewahrt wird und dann wieder in deinen Körper gepumpt wird, dass du dann immer noch die gleiche bist?
Das ist halt die Frage.
Das ist die große philosophische Frage, die über Star Trek schwebt.
Weil wenn jetzt meine Seele, also weil Pille war ja trotzdem Pille.
Ja.
Spock war nur auch in ihm drin. Das muss sich ja ein bisschen verweben.
Meint man, sollte man meinen. Ich glaube, dass Pille das auch irgendwann mal angedeutet hat, so ein bisschen. Das war schon wild, als sie in mir drin waren. Irgendwie sowas hat er gesagt.
Ja, ja, aber das heißt ja dann, dass wenn die Seele wieder rübergeht zu Spock.
Dass ein Stück in Pille bleibt, oder?
Und umgekehrt. Also, wo trennt man da genau?
Tja.
Und ist das jetzt ein Klon von Spock eigentlich? Oder ist wirklich Spock. Also, weil der ist ja quasi ganz schnell alt geworden. Aber wer. War der Junge dann wirklich ein Klon von Spock oder wirklich Spock?
Das ist die Frage, aber es ist ja schon die Frage beim Beam. Ist das,
stimmt,
was gebeamt wird, nicht nur eine Reproduktion der Person? Oder ist das die Person selber?
Stimmt.
Ich sag mal so, auf dem Charme-Level.
Ist das die neue sich bewegende Bilder-Diskussion? Ist das Kunst?
Auf dem Charme-Level ist beiden wahrscheinlich auch bei einer Fusion nicht viel verloren gegangen.
Reden wir jetzt von S-C-H-A-M oder C-H-A-R-M-E?
Also hätte ich ja Charme gesagt, wenn es S-C-H-A-M wäre. Ich meinte Charme.
Okay.
Charme. Also so, was so Flirtfaktor und Freundlichkeit zu Menschen und so betrifft, da ist zwischen Pille und Spock, da passt kein Blatt dazwischen. Da sind die, glaube ich, auf einer sehr gleichen Wellenlänge.
Das stimmt.
Deswegen, da wird wahrscheinlich überhaupt keiner merken, wie viel da vom anderen im anderen noch ist oder so.
Dann kriegt die Enterprise, nicht die Enterprise, ich sag immer die Enterprise, weil es die Crew der Enterprise ist.
Ja.
Kirk und seine Mannschaft kriegen.
Aber, entschuldige, ganz kurz noch, was für mich ein Schlüsselmoment dieses Anfangs, dieser Anfangssequenz ist, als Spock da diesen Computer mit den drei Monitoren blitzschnell bedient, irgendwelche Rechenaufgaben löst, 3D-Kugelschach spielt, Fragen über physikalische Zusammenhänge, über chemische Zusammensetzungen und so weiter, alles gleichzeitig, bam, bam, buff, baff, fief, baff, baff. Und dann fragt der Computer plötzlich, wie geht es Ihnen? Und dann,
stimmt.
Spock. Und weiß ich, und das ist völlig konsterniert. Und dann kommt seine Mutter rein hinter ihm. Und dann sagt er, ich hab's mir aufgeschrieben, ich verstehe diese Frage nicht, Mutter. Und seine Mutter sagt, du bist halb Mensch, Spock, das weiß der Computer. Darauf will er hinaus. Und Spock ist völlig verwirrt. Weil er jetzt erst wieder lernen muss, auch halb Mensch zu sein.
Ja, das stimmt.
Mensch sein lernt man auf Vulkan extrem schlecht.
Ja. Obwohl ja.
Ja?
Er hat sich ja auch langsam mal an solche Sachen gewöhnen kann, weil er sein ganzes Leben mit Menschen rumgezogen ist. Aber er ist immer noch nicht wieder richtig hergestellt, ne?
Das stimmt. Naja, er ist noch so ein bisschen. Er ist noch so ein bisschen.
Eigentlich ist er spockiger als je zuvor.
Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, dann verabschiedet er sich mit dem langes Leben Gelaber von irgendwem. Und es klingt irgendwie wie eine Drohung. Ich wünsche dir noch ein langes Leben. Das kann man ja auch so sagen, dass es gar nicht so nett klingt. Und das passiert da irgendwie an dieser Stelle.
Ja.
Da habe ich auch, das hat mich auch, ich hab mir aufgeschrieben, langes Leben klingt wie Drohung.
Ich glaube, und sie sind aber kurz danach an Bord und kriegen auch diese Sondengesänge
genau.
geschickt.
Genau.
Und Spock hat sofort eine Idee, was es sein könnte.
Ja.
Und lässt Uhura die Gesänge durch so einen Filter laufen, als wären sie unter Wasser. Wie würden sie unter Wasser klingen? Und plötzlich hören wir glasklar Walgesänge. Spock sagt, wie ich es vermutet hatte, es sind Walgesänge. Konkretisiert es dann sogar auch noch mit dem Wal? Und ich habe hier nur zu stehen, woher weiß Spock, wie Wale klingen?
Naja gut, wir haben gerade Spock gesehen, wie er an einem 3-Monitoren-Computer.
Das ist nämlich die Frage, die ich dazu habe. Ist diese Szene ausschließlich dafür da, damit wir wissen, Spock weiß einfach alles?
Das wissen wir doch sowieso von Spock.
Weil wenn der Wal im 20. Jahrhundert ausgestorben ist, oder im 21., ja. dann dürften die ja schon lange nicht mehr wissen, wie Wale klingen.
Ja, aber Walgesänge sind ja dann, glaube ich, etwas, was wir wissen auch irgendwie, wie Dinosaurier geklungen haben.
Wirklich?
Okay. Na, man vermutet es ja nur. Keiner weiß,
ja,
wie sie geklungen
deswegen,
haben.
Deswegen, aber
Aufnahmen
deswegen würde ich auch aus
aber
einer
von,
verfälschten Version nicht darauf kommen.
Na, aber von Walgesängen gab es ja im 23. Jahrhundert Aufnahmen aus dem 21. Jahrhundert. Das muss man ja dazu auch sagen, der Film ist von 1986. Das war genauso die Zeit, als das plötzlich so eine Sache war, Walgesänge, als diese aufgenommen wurden und man das wahnsinnig aufregend fand. So aufregend, dass Leute sich bei 2001 oder so CDs gekauft haben mit Walgesängen. Das war plötzlich so eine Feel-Good-Sache, irgendwie Walgesänge zu Hause zu haben. Auch so leicht ESO,
ja.
aber auch sowas was Besonderes.
Hattest du das?
Nee.
Ich auch nicht.
Ich bin auch in einem recht unesoterischen Haushalt aufgewachsen.
Ja.
Mein Vater hat zum Beispiel mal wahnsinnigen Spaß daran, mir die Timelife-Bücher über unerklärliche Phänomene zu bestellen. Er fand das lustig, dass ich das so spannend fand, hat die dann bestellt.
Wir verabschieden uns hier auch von Savik.
Ja.
Die vulkanische gelockte Freundin.
Stimmt.
Die Kirstie Alley ersetzt hat. Was nicht im Drehbuch ist, sie bleibt auf Vulkan, weil sie schwanger ist von Spock.
Aber auch so
was nicht im Film ist, es wurde gedreht, es war im Drehbuch, aber ja. es wurde geschnitten.
Aber auch so eine, man fragt sich auch so, okay, wieso, hä?
Wieso?
Also wahrscheinlich, weil sie im letzten Film gesehen haben, deswegen musste sie jetzt nochmal verabschiedet werden, aber es macht so, es ist so völlig unnötig für die Handlung, dass wir.
Aber sie war schon wichtig, ich meine, sie hatte in den ersten drei Filmen auch eine nicht kleine Rolle gespielt.
Ja, aber es war irgendwie so ein komischer Abschied von ihr. Wahrscheinlich, weil das auch fehlt
ersten,
mit dieser Schwangerschaft.
Dritten und vierten, nee, zweiten und dritten.
Irgendwie war es, irgendwie fand ich es schräg. Ja, Sulu auf jeden Fall fliegt die Bird of Prey im Pyjama.
Nimoy, Leonard Nimoy übrigens, Spock inszeniert ja diesen Film.
Ja.
Und er hat sich überlegt, weil die ersten drei Filme doch sehr schwer waren und auch sehr dramatisch, dass er jetzt einen etwas leichteren mal dazwischen schieben will. So ist der auch übrigens entstanden.
Ich glaube, sie kriegen dann diese ganze Sondenstory auch mit. Pille, ich habe jetzt hier stehen, Pille immer on fleek. Und gleichzeitig dann das Zitat darunter stehen, müssen Sonde vernichten. Also offensichtlich ist da der Vibe irgendwie so, wir müssen das Ding kaputt machen. Und dann wird ihnen aber schnell erklärt, das ist nicht so einfach. Die ist nämlich ziemlich mächtig und ziemlich energiegeladen.
Na und vor allen Dingen kann man ihr nicht nahe kommen, weil sie sofort alle Energie entzieht und man einfach nichts mehr machen kann.
Genau. Jetzt hat unsere Crew das Problem, du hast es schon gesagt, Buckelwale, die sie erkannt haben im Gesang, sie würden gerne antworten, keiner von ihnen beherrscht die Wahlsprache, die Buckelwahlsprache.
Weil wir Dorin nicht dabei haben.
Genau, und sie möchten gerne dieser Sonde antworten, brauchen also einen Buckelwal. Aber Buckelwale sind im 23. Jahrhundert ausgestorben, es gibt keine mehr, weil sie im 21. Jahrhundert, glaube ich, 20. bis 21. Jahrhundert einfach komplett ausgerottet wurden von der Menschheit durch Walfang, durch Walmord. Durch Wahl,
Betrug.
Also die Menschheit war so dumm, diese majestätischen Tiere auszuschlachten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen gibt es keine mehr. Und da bleibt der Crew natürlich nur eine einzige Möglichkeit. Nämlich?
Zeitreisen.
Zeitreisen. Und also wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, also ich meine, oder nee, gehen wir noch ein Stückchen weiter, sie sagt, okay, wir müssen in der Zeit zurückreisen, wir müssen ins 20. Jahrhundert, da gibt es noch Buckelwale, wir müssen uns irgendwie einen Buckelwal holen, müssen dann wieder in der Zeit zurück in die Zukunft reisen, müssen dann den Wal aussetzen und darauf hoffen, dass er mit dieser Röhre kommuniziert.
Ja.
Das ist die Idee der Star Trek Crew.
Was hatte ich da planen?
Der Enterprise Crew, genau. Und sie machen dann diesen Zeitsprung. Und der wird dann super bizarr bebildert.
Ja,
weil sie
was durch, für ein irrer Trip.
Weil sie durch Wolkenköpfe ihrer selbst, die aber sich, auch so morphen.
Die sie von einer Figur in die andere morphen. Ich
außer Kirk, der bleibt, der Kirk-Kopf bleibt immer der Kirk-Kopf.
Hat
aber
er wahrscheinlich ist, im Vertrag gehabt.
Wahrscheinlich, aber sie sind eben aus Wolke sozusagen gemacht und da fliegen sie irgendwie durch. Also ich habe hier Time Warp, Morph, Sequenz, Bond, Vorspann stehen.
Ja,
weil es auch so ein bisschen
stimmt.
Wie so ein James Bond Vorspann wirkt, wo immer so diese nackten Lavalampen
Frauen. Und dann sind
Frauen.
Die so nach und nach aufgetaucht und genau. Haben sich in eine andere Person verwandelt. Ich fand's irgendwie gut.
Genau, das ist der Zeitsprung. Und alles, was jetzt bis dahin passiert ist, inklusive dem Zeitsprung, ist eine extrem weirde Exposition für selbst in Science-Fiction-Maßstäben für eine Geschichte. Also zu sagen, wir können in der Zukunft die Erde nur retten, weil da eine außerirdische Macht ist, die in Buckelwalsprache kommuniziert. Und deswegen müssen wir auf der Erde Buckelwale besorgen, die dafür sorgen, dass diese Macht wieder verschwindet, ist eine wahnsinnig bizarre Vorgeschichte. Ja. Ein wahnsinnig bizarrer Storyaufbau.
Na, und ich sag mal auch, ein Risiko. Da sind sehr viele Variablen in der Rechnung.
Da ist,
wird der Wal überhaupt antworten? Ist es vielleicht eine Ex-Freundin von dem Wal und er ghostet die lieber? Wir wissen das ja alles nicht.
Dann dieser Story ist so viel Hauruck und so viel, ja, wir müssen irgendeinen Grund brauchen, die in die Vergangenheit zu reisen. Was ist denn da, was ist denn
die
bei uns hier gerade?
Die typische Zeitreisefrage, die ich mir dann natürlich auch wieder stelle, es sind so viele Dinge passiert, warum wird dann nicht öfter Zeit gereist, ne?
Das
um
stimmt.
Sachen zu klären.
Auch das stimmt. Auch das stimmt.
Aber das ist natürlich eine Frage, die führt jetzt zu weit. Auch die Frage, ob deine Theorie stimmt, dass William Shatner mit seiner Rolle in Boston Legal nur beweist, dass er nur Kirk spielen kann. Ich liebe Boston Legal übrigens auch sehr.
Ja, ich
hab
weiß.
Alles gesehen.
Ich weiß. Aber das ist, ich liebe auch keine Ahnung.
Nils?
Irgendeine andere Serie sehr, wo mir auch nicht alle Schauspieler gefallen.
Na, aber wir lieben doch, wie er spielt.
Ja, aber es ist halt auch bei Boston Legal Kirk.
Die Zeitreise, was die Zeitreise jedenfalls macht mit dem nicht so tollen Klingonschiff, ist den Kristall zerstören, mit dem sie auch wieder zurückreisen müssten. Was bedeutet, dass sie kommen in San Francisco von 1986, glaube ich, wahrscheinlich an,
ja,
landen im Golden Gate Park,
ja,
mit ihrem Tarnmechanismus.
Ja.
Da gibt es schon 1000 Fragen.
Gesehen von 2 Müllmännern.
Ja, die nur die sich öffnende Tür sehen, wo ich auch so denke, da hätte man nicht einmal kurz aus dem Fenster gucken können. Und
da gibt es diesen coolen Effekt, dass das die unsichtbare Bird of Prey auf einer Mülltonne landet, mit ihrem, ja, Fuß in die Mülltonne so platt gedrückt, ja, wird. Aber weil die Bird of Prey unsichtbar ist, sehen wir einfach nur, wie eine Mülltonne platt gedrückt wird.
Ich mochte es.
Ich fand den Effekt auch gut, der hat mir auch gut gefallen. Ja.
Ist ein bisschen schwierig, sich dann vorzustellen, dass sie dann da so ein paar Tage steht und niemand die bemerkt. Aber
führt allerdings später im Film noch zu einer sensationellen Szene.
Das stimmt.
Die wir hier nicht vorgreifen wollen.
Überhaupt nicht.
Nee.
Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich überlegen, dass sie 3 Teams erstellen. Das eine Team sucht ein Behältnis für die Wale. Also das erste Team sucht die Wale.
Ja.
Das zweite Team sucht ein Behältnis für die Wale.
Ja.
Und das dritte Team, also was dann an Bord ist und was sie die Wale dann reinbeamen und nach Hause bringen können. Und das dritte Team braucht angereichertes Uran, glaube ich.
Genau.
Um die Schubkraft zu kriegen, um wieder den Zeitsprung wieder nach Hause zu machen.
Genau. Schubkraft, die Hubschaft.
Und jetzt ist natürlich Hilarity ensues. Weil jetzt natürlich die ganzen Fish-out-of-water-Situationen kommen. Es, genau, geht erstmal damit los, dass Spock, dass niemand Vulkanier kennt und dann alle Spock anstarren wegen seiner Ohren und Spock, anstatt irgendwoher sich eine Kopfbedeckung zu nehmen, sich aus seinem eigenen Mantel ein Stück Stoff reißt und sich das als Stirnband um den Kopf macht.
Dazu kommt, dass sie Geld brauchen. Das ist ja im 23. Jahrhundert. Gene Roddenberry hat ja eine Welt ohne Geld entworfen, in der Geld keiner mehr braucht.
Und dann fand ich auch gut, bevor sie noch das Schiff verlassen, dass Kirk anordnet, damit sie nicht so auffallen, sondern alle ihre Rangabzeichen abnehmen.
Ja.
Und liebe Leute, das ist wirklich euer geringstes Problem auf euren witzigen Kostüm, ob da noch 3 Streifen sind oder nicht. Weil 3 Streifen ist ja auch was, womit die Leute noch am ehesten was anfangen können.
Das stimmt, kann ja auch Mode sein. Sie brauchen dann auf jeden Fall Geld und Kirk versetzt seine Brille, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die er im zweiten Teil geschenkt bekommen hat von Pille. Die verkauft er jetzt in diesem Teil.
Ja.
Kriegt er für 100 Dollar.
Ja. Und
100 Dollar für so eine Lesebrille? Ich weiß nicht. Sie ist ja sogar kaputt.
Ja, aber die ist sehr alt.
Aber eigentlich ist sie ja sehr, also, aber da müsste sie ja damals noch älter gewesen sein, als er sie ihr geschenkt hat.
Ja, das war doch irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder so.
Crazy.
Ja, also ich glaube, Spock und Kirk sind zusammen, ne?
Genau.
Spock und Kirk sind zusammen, Uhura und Chekov sind zusammen. Und
Scotty und
Pille?
Nee, Pille ist ja mit, Pille hatten wir doch gerade weg.
Nee, Spock und Kirk hatten wir.
Ach so.
Ist Pille mit bei Scotty? Ich glaube schon.
Kann sein.
Ich glaube schon. Naja, jetzt passieren jedenfalls eine Menge lustiger
Sachen. Aber ist da nicht auch Sulu dabei?
Nee, ich glaube, Sulu ist an Bord.
Ah ja, okay.
Ich glaube, Sulu ist nicht mit unterwegs. Jetzt passieren eine Menge lustige Sachen. Wir haben Punks im Bus, die Spock mit seinem Einschläfergriff unschädlich macht, weil ihre auch, Musik zu laut ist.
Auch so ein 80er-Jahre-Ding. Punks in Filmen.
Ja.
Punks immer die wilden Nervbacken in jedem, also komödiantische Nervbacken in jedem Film aus den 80er-Jahren.
Immer mit lauter Musik,
na,
die ja fast diese Jugend heute hört. Und der, immer respektlos.
Der Song ist übrigens gut, den der Punk da auf seinem Ghetto Blaster hört, in diesem Star Trek-Film. Guter Punk-Song.
Hatte ich ja die kleine Trivia schon genannt, dass der Punker ist einer der Produzenten,
ja,
oder Drehbuchautoren, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, und hat das Lied auch selber geschrieben.
Müssen wir mal gucken, ob es das irgendwo so gibt, weil es echt ein guter Song fand ich.
Nee.
Gibt's nicht?
Müssen wir nicht gucken.
Ach so, ich würde aber gerne gucken, Maria.
Okay.
Ich lasse dich da auch gerne raus, aber ich fand es einen guten Song. Es gibt in den 80er Jahren ja auch so ein paar Punk-Filme, die auch echt gut sind. Also ich denke da vor allem an Repo Man, ein großer Lieblingsfilm von mir mit Emilio Estevez.
Gab es den nicht mal mit Jude Law oder so neu gemacht?
Anderes, ja, ist was ganz anderes.
Ach, ist was anderes, okay.
Das hat, heißt
also nicht
gleich.
Die gleiche Story.
Nee, gar nicht. Repo Man mit Dennis Hopper und Emilio Estevez und Harry Dean Stanton, wenn mich nicht alles täuscht.
Dennis Hopper, das kann ich ganz schwer nur angucken.
Ja, aber das ist echt ein mega guter Film. Und der ist auch super seltsam, weswegen der auch so toll ist.
Dennis Hopper und wie heißt der? Anthony Quinn? Nee, nicht Anthony Quinn. Was erzähle ich denn jetzt? Wer ist denn hier Hannibal Lecter?
Anthony Hopkins.
Ja. Dennis Hopper und Anthony Hopkins sind für mich eine und die gleiche Person.
Da tust du vor allem Dennis Hopper sehr großes Unrecht.
Wirklich?
Ja. Dennis Hopper ist super. Der hat auch schon super Sachen gemacht. Dennis Hopper zum Beispiel als...
Und Anthony Hopkins findest du scheiße?
Ja.
Fandest du auch schon immer?
Also klar, Schweigen der Lämmer war damals super. Mhm. Aber mehr als... hat der dann auch nicht mehr gemacht.
Schon,
ist
aber...
Ist ja so sein Signature-Move geworden irgendwie.
Ach, nee. Jetzt muss ich das jetzt immer überall machen.
Er ist auf jeden Fall sehr lustlos geworden. Dennis Hopper zum Beispiel als Vater von Clarence in True Romance mit dieser sensationellen Christopher Walken-Szene. Ich finde, Dennis Hopper hat schon ein paar geile Sachen gemacht.
War der nicht auch in Blue Velvet?
Ja.
Ich hatte mal ein Date.
Mit Dennis Hopper?
Ja. Und wir haben Blue Velvet nachgespielt. Und so wird diese Geschichte für immer bleiben.
Dennis Hopper hat auch mal so einen Film mit Heino Ferch gemacht. Ich glaube, Straight Shooter hieß der, wenn mich nicht alles täuscht. Das war ein seltsamer Film, da gehe ich gerne mit. Aber der kommt mir gerade so spontan in
die
Erinnerung.
Blue Velvet ist auch ein seltsamer Film.
Ja, aber Blue Velvet ist schon was ganz Besonderes. Aber Repo Man, Leute, guckt Repo Man aus den 80ern. Ganz toll. So, der Punk.
Genau, er wird unschädlich gemacht. Ja. Dann gibt es noch so witzige Szenen, wie Scotty versucht, mit einem Computer aus den 80ern klarzukommen.
Stimmt, das war sehr lustig.
Setzt sich vor ein Atari, keine Ahnung, was es ist, und sagt, Computer? Der Computer reagiert nicht, daraufhin wird ihm die Maus gegeben. Ja. Und er sagt, lächelt verständnisvoll und sagt in die Maus, Computer? Ja. Und dann wird ihm gesagt, dass er tippen muss. Mhm. Und da Scotty, der Schauspieler von Scotty, ein älterer, dicklicher, weißer Mann ist, kann er uns leider nicht gut genug vorspielen, dass er schnell tippen kann.
Ja, er tippt so ein bisschen wie so eine Augsburger Puppenkiste-Marionette.
Ja, genau.
Die einfach nur so, so mit so geraden Fingern auf die Tasten hackt.
Ja, so rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und aber oft, es entstehen Dinge.
Ja.
Er erfindet durchsichtiges Aluminium.
Genau.
Was interessant ist, weil durchsichtiges Aluminium wurde jetzt in Real Life 2009 erfunden.
Aha.
Nur auch nochmal für euch.
So, er findet das da, weil er ist mit einem Plexiglashersteller und er braucht ja eben den Tank. Er ist ja mit Pille unterwegs, um den Tank für den Wal zu finden. Und er fragt ihn, was brauchen Sie für Glas, um die und die Menge Wasser zusammenzuhalten? Da sagt er, ja, das muss so, weiß ich nicht, 6 Zentimeter dick sein. Da sagt er, nee, das müssen wir dünner haben. Ich zeige Ihnen mal hier was und tippt ihm dann diese Form in den Computer, worauf der Typ total durchdreht.
Dann gibt es kurz die Diskussion zurecht. Wir sollen doch nicht die Zukunft beeinflussen.
Ja.
Wenn wir jetzt diese Formel ihm geben, dann verändern wir die Zukunft.
Ja.
Was hier abgetan wird mit, er hätte es ja auch selbst erfunden haben können.
Eben, man braucht halt in der Zukunft immer eine gute Ausrede.
Ja, aber was ist das denn bitte? Und dann wird er auch so drüber weggegangen, er hätte ja auch selbst drauf kommen können. Absolut richtig.
Wenn die dann wieder in die Zukunft sind, wie konnten sie dem denn die Formel geben? Na, aber er ist doch von selber drauf gekommen.
Ja, also auch wenn jemand umbringt, er hätte ja auch vors Auto rennen können. Also ich meine, am Ende passieren hier nur Dinge. Das ist eine sehr, sehr gute Begründung.
Das stimmt.
Dann haben wir natürlich auch noch die sehr lustige Szene, wie der russische Tschechow in den 80er Jahren in den USA nach dem Weg zu Atomraketen fragt.
Ja,
und ein Polizist, den er fragt, die fragen als allererstes einen Polizisten, ihn wortlos anstarrt, aber auch nicht mitnimmt.
Mit seiner Spiegelsonnenbrille.
Ja, ihn einfach nur anstarrt und sie dann auch Passanten weiterfragen lässt.
Ich war da bei diesem Polizisten auch total unsicher, denn wir sind ja immer in San Francisco. Das ist ja auch die Hochburg der LGBTQ-Bewegung und so. Deswegen von diesem Polizisten, der diese Spiegelsonnenbrille aufhatte, diesen Schnurrbart, der sich dann gar nicht gerührt hat, ging für mich auch so ein leichter Village-People-Vibe aus.
Mhm.
dass da vielleicht irgendwo auch so ein Gag sein soll. Das habe ich auch nicht so richtig kapiert überhaupt, wieso denn dieser Polizist gar nichts macht. Also wieso der nicht einfach irgendwann mal aus dem Bild fährt oder so, sondern einfach die ganze Zeit nur da steht und starrt.
Ja, na, oder warum er sie dann nicht auch verhaftet oder irgendwas sagt oder warum wollen sie das wissen oder so. Ja. Erinnerst du dich an die eine Passantin, die geantwortet hat?
Also, nee.
Also alle sind ja so an den vorbei,
also
die
ich erinnere mich,
gefragt,
dass eine geantwortet
eine
hat.
Geantwortet.
Ja.
Fun Fact dazu.
Ja.
Das war eine Frau, der ihr Auto ist liegen geblieben in der Nähe vom Set. Also eine private Frau.
Ja.
Und um sich den Abschleppdienst leisten zu können, um da wegzukommen, hat sie spontan gefragt, ob sie als Extra mit anfangen kann, um sich da ein bisschen was zu verdienen. Dem haben die zugestimmt und ihr wurde gesagt, sie soll einfach natürlich reagieren. Und deswegen hat sie geantwortet, weil sie dachte, wenn man sie auf der Straße anspricht, würde sie ja antworten. Weil eigentlich war die Ansage sozusagen, dass niemand reagieren soll auf die. Und sie hat aber spontan geantwortet, weil man ihr gesagt hat, sie soll natürlich reagieren. Und das wurde dann drin gelassen.
Sehr lustig.
Das fand ich sehr lustig.
Na, das stimmt. Konnte sie dann ihr Auto abschleppen?
Soweit ist die Story leider nicht.
Hoffen wir das Beste, sonst steht die womöglich immer noch an dieser Ecke, in dieser wunderschönen Stadt. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Storyline von Spock und Kirk, die ja einfach einen Buckelwal suchen und deswegen in so einer Art SeaWorld landen, in so einem Aquarium, in so einem meeresbiologischen Institut, / Aquarium, wo, was sehr witzig ist in so 80s-Terms und so ein bisschen suggeriert wird, ja, wir sind das gute Aquarium. Wir sind hier so bei uns, wir sorgen dafür, dass Fische nicht aussterben. Wir sorgen dafür, dass es denen allen sehr, sehr gut geht. Aber das ist natürlich in einem Aquarium per se schwierig zu sagen, dass da, das ist ja niemals natürlicher Lebensraum. Aber das wird da so suggeriert und wir lernen dann auch schnell eine der führenden Biologinnen dieses Instituts kennen, die da auch die Führung gleichzeitig übernimmt, denn sie hat den ganzen Tag nichts zu tun.
Und damit haben wir beide auch unseren persönlichen Bösewicht dieses Films erkannt.
Ja. Die führt nämlich die Leute rum und
ist. Guck mal kurz, wie sie heißt. Ich habe mir das nämlich nicht aufgeschrieben.
Die führt die Leute rum und ist ein relativ seltsamer. Übrigens, das wollte ich auch nochmal anmerken, weil wir gerade über 80er-Jahre-Filme reden, ist mir nämlich da auch aufgefallen. Sie führt dann diese Crowd rum und zeigt ihnen dann irgendwann am Schluss das Aquarium, in dem man die Buckelwale beobachten kann, weil sie nämlich zwei Buckelwale haben, ein Buckelwalpärchen. In diesem Aquarium und dann gibt es immer so Gegenschnitte auf diese Gruppe, mit der sie die Führung macht und da sind dann natürlich Männer, Frauen, da sind irgendwie verschiedene ethnische Gruppierungen sozusagen in einer Führungsgruppe untergebracht und natürlich, es ist ein Film in den 80er Jahren, ist mitten unter ihnen auch eine Nonne. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr in den Filmen, dass in so Gruppen immer noch eine Nonne ist. Früher war in jeder Gruppe, wenn in 80er Jahren Film irgendwo eine Gruppe lang geführt wurde, war da immer eine Nonne dabei. Das gibt es sowieso. Wo sind die ganzen Nonnen hin?
Ja, weiß nicht. Die sind.
Wo sind all die Nonnen hin? Wo sind sie geblieben? Wo sind all die Nonnen hin? Was ist geschehen? Wo sind all die Nonnen hin? Irgendjemand pflückte sie geschwind.
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?
Nonnen pflückt man nicht.
So heißt das Lied.
Ja.
So, Maria, ich habe jetzt sehr lange mich über diese Nonnen ausgelassen.
Ja.
Um hier auch dir ein bisschen eine Bühne zu bereiten.
Miss Lieb. Dr. Gillian Taylor.
Dr. Gillian Taylor. Übrigens bei diesen ganzen Szenen, wenn sie stehen dann draußen mit ihrem Becken. Also es gibt dann so.
Sie ist Meeresbiologin.
Genau.
Übrigens, gut finde ich, dass Kirk sie irgendwann, ist ja so ein bisschen Love Interest, Kirk sie irgendwann fragt, wie ist denn ein nettes Mädchen wie sie Meeresbiologin geworden? Als wäre sie irgendwie Schwerverbrecherin
geworden. Ist ja ein Job für Assi-Frauen eigentlich, weiß man, eine Meeresbiologin.
Ja, na, überhaupt nette Mädchen werden nichts.
Ja.
Ist das vielleicht ein Buch? Nette Mädchen werden nichts?
Na, glaube, das ist ein Buch. Ich glaube, da steckt ein Buch drin.
Ich glaube, es ist ein Buch aus den 50ern.
Geschrieben von William Shatner. weil dann gibt es nämlich einen Zwischenfall in diesem Institut, während Dr. Jillian den Gästen da die Buckelwale von unten zeigt, sieht sie plötzlich, dass jemand in das Buckelwal-Bassin springt. Und das ist niemand anders als Spock, der da irgendwie zu den Walen schwimmt und irgendwie mit denen rumkuschelt oder was auch immer. Sie ist
natürlich mit denen spricht. Also, nee, er macht, glaube ich, seine Sache.
Naja, genau. Aber das weiß sie ja natürlich nicht.
Nee, aber jetzt fällt mir das gerade ein.
Ja.
Weil er später dann Sachen sagt, naja, die er vom Wal weiß.
Ja.
Und ich mich gefragt habe, kann er walisch? Ist er Dory? Ja. Aber er hat die Handsache gemacht. Es geht also auch bei Tieren.
Ja. Zumindest bei so intelligenten Tieren wie Buckelwale. Und Dr. Jillian rennt sofort zum oberen Teil des Bassins und ist völlig aufgebracht. Und als Spock da gerade aus dem Wasser klettert und schmeißt im Grunde genommen Spock und Kirk raus, wutentzürnt. Das Ganze spielt jetzt draußen. Wir haben auch so eine leichte hafenige Gegend. Also da ist auch so Schiffsverkehr. Wir sind ja an der Küste von San Francisco.
Wir sind ja auch nicht in San Francisco mehr, sondern wir sind in einem Vorort.
Ja, und da muss man dazu sagen, Props nochmal an die Geräuschmacher, wahrscheinlich in der Synchronisation, ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber da gibt es ein Tuten, ein gleichmäßiges Tuten,
ja,
eines Schiffs,
ja,
bei dem ich die ganze Szene lang gedacht habe, hier liegt irgendwo offen ein klingelndes Telefon.
Sie
herum
wollten unsere Schiffströten, ja, aber es ist ein Freizeichen,
genau,
gewesen.
Genau, es war ein Freizeichen, das als Schiffstuten verkauft wurde.
Das fand ich auch richtig genial.
Und da habe ich mich auch sehr gefreut, bis ich das dann endlich gecheckt habe. Übrigens, um uns klarzumachen, dass Dr. Jillian eine Meeresbiologin by heart ist, dass das ihre Berufung ist, dass das ihr ein und alles ist, ihre Lebensaufgabe, wird uns dadurch suggeriert, dass auf ihrem Pickup-Truck, den sie fährt, ein großer Aufkleber klebt, auf dem steht I heart whales.
Ja, falls uns das noch nicht.
Genau, falls uns das noch nicht so richtig,
ja,
klar war. Maria.
Ich habe hier stehen einen Satz, den ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir helfen.
Ja.
Spock wird unsichtbar, wenn das Auto noch hinter ihm steht.
Spock wird unsichtbar, wenn das Auto noch hinter ihm steht.
Ah, jetzt weiß ich es wieder. Spock lässt sich ja in den Park fahren.
Ja.
Und lässt sich reinbeamen ins Schiff.
Ach so, ja, genau.
Wenn die da noch steht.
Ja.
Und ich denke, wollt ihr, könnt, also jetzt könnt ihr, dann erzählt ihr einfach.
Ja, sie checkt
sie
aber
flippt ja
nicht
sowieso aus, weil,
genau,
Kirk und Spock verhalten sich natürlich super merkwürdig und anstatt sich eine gute Story ausgedacht zu haben, tun sie einfach die ganze Zeit mega geheimnisvoll und Spock erzählt ihr, dass der Wal schwanger ist und das weiß noch keiner außer ihr.
Ja.
Die Walin,
ja,
die haben ja beide auch Namen, ich habe sie leider vergessen.
Ich glaube Gilbert oder so, nee, irgendwie
Gracie.
So was Ähnliches. Naja, irgendwie so.
Und irgendwie vertraut sie ihnen aber doch. Und sie beschließt jetzt aber erstmal mit Kirk essen zu gehen.
Genau. Auf der Fahrt zum Restaurant sitzt sie mit Kirk allein in ihrem Pickup und diese Schauspielerin, keine Ahnung wie sie heißt, guckt nicht einmal auf die Straße. Ich weiß nicht, wer ihr gesagt hat, was ihre Sichtachse ist, aber bei allen Gegenschüssen auf sie guckt sie nach schräg vorne rechts aus dem Auto,
ja,
aber sie guckt nicht vor sich auf
sie
die Straße während der gesamten Fahrt. Es regt mich,
ja,
es hat mich so aufgeregt, weil die Szene auch noch so lang ist,
ja,
und sie die ganze, also entweder schielt sie massivst, aber nur wenn sie Auto fährt, oder das Wahrscheinlichere, sie guckt während dieser ganzen verfickten Szene nicht ein einziges Mal auf die Straße vor sich, was mich unfassbar wütend gemacht hat. Da habe ich gedacht, das darf doch bitte einfach nicht wahr sein. Ich möchte ihr zugute halten, dass es wahrscheinlich eine schlechte Regieanweisung war, weil irgendwie der Kameramann nicht drauf geachtet hat oder so. Aber es ist so irritierend und macht einen so fertig, weil es immer so ein bisschen wirkt, als würde sie so entrückt ins Nichts gucken, so träumen. Aha, ja.
Ja.
Das meinen sie, also so fühlt sich dieser Blick an und das hat mich wirklich richtig, richtig wütend gemacht.
Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich sie deswegen so furchtbar finde, weil ich aus Gründen, die man wahrscheinlich nur mit nachmittäglicher Nachschullangeweile begründen kann, ich war ja Schlüsselkind, ich bin nach der Schule nach Hause und habe geguckt, was lief und ich habe sehr viel Eine himmlische Familie geguckt,
ja,
und habe aber alle in dieser Serie gehasst. Hast du Eine himmlische Familie geguckt?
Bestimmt, ja. Ist das das, wo die im Vorspann am Schluss Nee, das ist eine andere.
Eine himmlische Familie, da ist der Vater Pfarrer. Mhm. Übrigens der gleiche Schauspieler, der im Teil 1 sich am Ende mit Vija verschmolzen hat. Später wegen Pädophilie angeklagt wurde. Andere Geschichte.
Ähnlich wie leider auch der Hauptdarsteller aus Hey Dad. Der Vater aus Hey Dad, diese australische Sitcom, Familien-Sitcom.
Und ja auch Willi von Alf nicht so gut insgesamt gelaufen. Also da sind.
Aber Willi hat doch, ist ja nicht, war der nicht pädophil. Der hat ja mit Strichern Crack geraucht. Das ist nicht cool, aber ist auch nicht verboten.
Ja, das stimmt schon.
Also ist eigentlich schon verboten.
Ich will es auch nicht vergleichen.
Hat damit zu tun.
Es ist eine andere Art von verboten. Es ist ein Kavaliersdelikt.
In dem Fall, also im Vergleich schon.
Im Vergleich, ja. Das stimmt. Ich wollte es auch eigentlich nicht vergleichen. Ich wollte nur irgendwie sagen, dass offensichtlich Familienväter aus Serien der 90er, dass es für die recht schwer war im Leben. Genau, und diese Serie, da war der Vater Pfarrer, Reverend, also die heiraten dürfen, evangelisch also, ne?
Ja.
Und die Mutter war eben sie jetzt hier, die und die Kinder, die älteste Tochter war Jessica Biel und dann gab es noch einen älteren Sohn Matt und noch einen jüngeren Sohn mit blonden Haaren und noch eine Tochter und einen Hund, der Happy hieß.
Wie war das wohl am Set, als er und sie sich da für die ersten Folgen getroffen haben oder beim Casting oder beim Script-Reading, als er und sie sich getroffen haben und beide ja Star Trek-Fame sozusagen mitgebracht haben?
Ja, da haben wir schon
großes
alle.
Großes Hallo.
Na, ich nehme an, auch immer Applaus, auch wenn sie wieder von Toilette kam, jedes Mal, wenn einer von denen den Raum betreten hat. Dann natürlich, und da bin ich mir tatsächlich sehr sicher, wie ist es denn so mit William Shatner zu arbeiten? Und dann hatten beide
wie fandst du es?
Dann hatten beide auch Storys einfach. Na. Weißt du so. Aber einfach so einen kleinen Einblick gegeben in die Seele von Captain Kirk.
Es gab damals auch diese komische Serie.
Wann wird man je verstehen?
Es gab damals diese komische Serie, aber ich glaube, da war Patrick Duffy der Familienvater. Den man ja als Mann aus Atlantis und aus Dallas kannte.
Wo die beiden Familien zusammengekommen sind.
Ach, das war das. Es gab so eine.
Und da war Cody und Cody fand ich damals immer heiß, der hat im Wohnwagen.
Das war der Depp.
Genau, aber es war auch keiner der Kinder, sondern das war einfach nur ein Kumpel von.
Und das war doch die Serie, bei der im Vorspann so ganz schlecht gekeyt war, wie am Schluss die Kamera so wegfliegt und es ist ein Haus am Strand und das Wasser, so die Brandung direkt an den Strand, weil da auch so ein Freizeitpark hinter denen ist.
Kann ich mich nicht mehr
erinnern. Und das war so ganz, man hat immer gesehen, dass das Wasser da, dass da niemals Wasser ist, dass das so ganz schlecht da irgendwie so hingemacht ist.
Kann ich mich nicht
das
mehr
war,
erinnern.
Glaube ich, bei der Serie.
Kann ich mich nicht erinnern.
Müssen mal unsere Hörer, die werden sicherlich wissen, was ich meine.
Jedenfalls war eine himmlische Familie die spießigste, schrecklichste Familie der Welt.
Ja.
Ganz, ganz, ganz schlimme, wirklich rückständige Familienwerte, was die Kinder werden und machen dürfen, wie man sich in einer natürlich irgendwie alles, also so sollte es nicht sein, die Serie war so geplant, dass alle das toll finden und fanden ja, glaube ich, auch ganz viele, aber ich weiß, dass mich das damals schon verrückt gemacht hat, wie doll die Eltern oder die Drehbuchautoren die Entwicklung der Kinder eingeschränkt haben.
Ja.
Wie schlimm irgendwie eine Zigarette rauchen gefunden wurde oder ach, alles mögliche. Hauptsache, du hast gute Noten, bist heterosexuell und benimmst dich.
Ätzend.
Ätzend. Naja, deswegen mochte ich sie auch leider hier nicht.
Ja.
Ich finde sie auch ihre Frisur extrem, also da möchte ich wirklich diese Dauerwellen-Fukuhila ist halt trotzdem eine Fukuhila.
Ja.
Das muss den Leuten klar sein. Das muss den Leuten einfach klar sein.
Übrigens, weil es jetzt erst kam, quasi in der Chronologie des Films, aber wir gerade eben schon drüber gesprochen haben, ganz kurzer Mini-Backjump zu der Firma, in der Scotty und Pille diesen neuen, das durchsichtige Aluminium dem Typen geben. Der Typ trägt einen Riesen-Button, auf dem steht, stimmt, I quit smoking.
Stimmt. Und zwar wirklich
so ein Handteller großer Button.
Der auch irgendwie selber gemalt ist.
Ja.
Also sehr, sehr merkwürdig. War bestimmt improvisiert von ihm.
Und da ist dann auch, die sind dann im Büro bei dem und dann kommt so die Sekretärin rein und dann, sobald sie die Tür aufmacht, ruft er, jetzt nicht Madeleine! Und dann ist sie wieder draußen.
Ja.
Auch irgendwie so. Das,
die Szene hat dich irgendwie beunruhigt, ne?
Das war irgendwie, das schien nicht, ich weiß nicht, es schien irgendwie nicht richtig.
Ja.
Auf irgendeine seltsame Art.
Ich fand lustig, dass Pille, als sie ihm quasi diese Formel geben wollten und er so unsicher war, ob er die annehmen soll,
ja,
hat Pille zu ihm gesagt, es wird für ihn unendlichen Reichtum geben. Ich dachte, Also okay.
Nur mit durchsichtigem Aluminium kannst du richtig.
Aber es gibt halt überhaupt, die Art von Reichtum gibt es ja gar nicht mehr. In der Zeit, in der Star Trek spielt.
Aber der Reichtum Wissen, ist ja für ihn.
Wissen ist Reichtum. Ja, aber das Pille so komisch greedy argumentiert, so. Das dürfte ihm eigentlich gar nicht einfallen.
Okay, ja, verstehe.
Wir haben uns gefragt, warum sie mit ihrem Pickup-Truck einfach in den Park auf die Wiese fahren kann. Das scheint mir etwas normaler zu sein, als es eigentlich sein sollte.
Sehr, sehr convenient, dieser Park.
Und dann fahren sie und Kirk was essen.
Ja.
Oder auch schon vorher. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht Pizza. Mehr genau, die Reihenfolge. Genau, Pizza.
Der ist Pizza. In der deutschen Synchro bestellen sie Pizza mit Pilzen und Pepperoni.
Genau.
Aber wir wissen natürlich alle, dass Pepperoni Salami ist.
Ja.
Und sie kriegen auch eine Salami-Pizza dann serviert. Ja. Also nochmal Props an die Übersetzung. Fand ich,
sie bestellt Bier und er trinkt Bier und hat so ein was ist das für ein Getränk? Und es gibt offensichtlich in der Zukunft kein Bier mehr.
Es gibt kein Bier auf
der Enterprise.
Im 23. Jahrhundert, es gibt kein Bier. Drum fahren wir nicht ins 23. Jahrhundert, drum bleiben wir hier.
Ich will gar kein Bier. Aber gibt's Rosé?
Das ist die große
Gefrorenen
Frage.
Rosé, Gefrorene Leute, habe ich im Urlaub getrunken.
In New York. Naja.
Ich würde es übrigens zu Hause machen. Würdest du mich unterstützen bei meinem Rosé-Vorhaben?
Ich unterstütze dich bei allem, was du tust.
Cool.
Und sie sitzen im Restaurant und jetzt denkt Kirk irgendwie, ich hau jetzt einfach alles raus. Das große Reveal, ich erzähle jetzt alles, weil ich muss sie auf meiner Seite haben.
Ja.
Ich erkläre ihr, warum ich diesen scheiß Buckelwal brauche und was ich damit vorhab und dass es ihm auf jeden Fall besser gehen wird. Weil nämlich der Buckelwal in der Zeit, in der sie gerade sind, am nächsten Tag schon ausgewildert werden soll. Und das ist aber eine Gefahr, weil er soll, glaube ich, nach Grönland gebracht werden.
Weil, also das Buckelwal-Pärchen, weil sie ja schwanger ist und noch nie ein Buckelwal in eine Geburt oder irgendwie lebend geboren oder überlebt hat, der in Gefangenschaft geboren ist. Irgendwie so. Deswegen werden die beiden ausgesetzt, das Buckelwal-Pärchen.
Genau.
Um das Kind großzuziehen.
Genau. Und die Gefahr ist aber natürlich, dass sobald sie in Freiheit sind, die Buckelwaljäger kommen und die irgendwie auseinandernehmen. Und es sich dann auch wieder hat, auch mit der Fortpflanzung dieses Buckelwalpärchens. Das ist quasi die Gefahr. Und Kirk sagt, naja, ich erzähle Ihnen das jetzt mal, ich komme aus der Zukunft und ich will die mitnehmen und da gibt es keine Gefahr und wir brauchen die aber, um uns zu retten. Und sie spielt dann sehr überzeugend
Sarkasmo-Girl ist wirklich.
Ach ja, jetzt erzählen sie mir auch noch, sie können fliegen oder was?
Die ist echt so schrecklich. Naja, genau, also das funktioniert nicht so richtig, aber trotzdem vertraut sie ihm ja irgendwie.
Ja.
Also sie, irgendwas ist da dran.
Na, auch genial, diese innere Zerrissenheit eines Charakters so darzustellen.
Ach ja, und dann bringt sie ihn, glaube ich, quasi
um. Dankeschön.
Chapeau.
Vielen Dank.
Auch dann wieder in den Park.
Genau. Und guckt wieder nicht, als er ins unsichtbare Raumschiff geht.
Und er sagt zu ihr, wenn ich bin bis morgen noch hier, ich bin genau hier, ich lebe hier. Und sie so im Park und er so, ja. Und ich denke, okay, ihr helft euch alle sehr. Genauso sehr wie Chekhov und Uhura. Chekhov wird gefangen genommen auf einem U-Boot, auf dem es Atomraketen gibt.
Auf der USS Enterprise. Also ich glaube, er wird auf dem da ist ja auch so ein Flugzeugträger oder so irgend so ein Kriegsschiff.
Irgendwo, wo jedenfalls Atomraketen sind. Genau. Da hat er sich raufgeschlichen mit Uhura und wird festgenommen. Und was er dann tut, ist wirklich so unfassbar dämlich. Er versucht mit sehr ernstem Gesicht und auch so ein bisschen, was ist euer Problem, einfach zu erklären, wer er ist.
Ja.
Und da frage ich mich, Leute, wenn ihr eine Zeitreise macht, 300, 400 Jahre, 300 Jahre in die Vergangenheit, wo es noch nicht mal Raumfahrt in dem Sinne gibt, wie ihr sie betreibt. Ihr kommt aus der Zukunft, im Prinzip seid ihr Außerirdische.
Absolut. Ja.
Ihr kommt aus der Zukunft. Da wäre doch vielleicht, wenn man gefangen genommen wird, eine Idee, sich was auszudenken, anstatt ernsthaft zu erklären. Er sagt ja nicht mal, ich komme aus der Zukunft, sondern er sagt nur, ich bin bei der bei der Sternflotte.
Genau.
Und wiederholt es immer so, als wären die dumm. Und ich denke mir so, warum wieso ist das ein Problem für dich, dass die das nicht glauben?
Das ist echt ein wahnsinnig schlauer Move von Chekhov. Und das ist ja, sein russischer Akzent macht die Sache natürlich noch viel besser.
Ja.
Für die, das kann man ihm noch zugutehalten, dass er das nicht mehr so im Schirm hat, dass es da Probleme gab. Aber,
das, ja, das natürlich ist, naja. Das ist völlig okay.
Naja.
Abgesehen davon, dass sie ihn wirklich komplett anders anziehen als den Rest der Crew in seinem braunen Leder-Ensemble. Aber
was man ja nicht weiß, ist, die Crew wird jeden Morgen von Kirk angezogen.
Ja, ja. Kirk sucht sich Sachen nach Akzent. Genau.
Erst das linke
aus.
Bein.
Ja, ja. Deswegen muss Sulu nämlich, weil ja die beiden Schauspieler sich so gehasst haben, muss Sulu einen Bademantel tragen, die erste Hälfte des Films, und die zweite Hälfte darf er über dem Bademantel ein Jackett ziehen. Super, super lieb. Ja, also das läuft nicht so gut, aber er schafft es irgendwie zu fliehen oder wird rausgeholt. Ich weiß es
nicht. Na, er stürzt ja dann ab bei seiner Flucht. Er fällt ja dann da diese drei Meter runter.
Er fällt dann runter und dann kommt Pille.
Genau.
Pille, und Pille macht den gleichen Move wie Chekhov. Sie brechen dann ins Krankenhaus ein. Sie tun so, als würde es der Ärztin ganz schlecht gehen. Sie ist jetzt an Bord, sie spielt mit.
Mhm.
Und sie brechen ins Krankenhaus ein und Pille regt sich die ganze Zeit lautstark darüber auf. Chemotherapie, was ist das für ein mittelalterliches Blablabla? Ich denke, Leute, ihr wisst, wann ihr seid. Und dann rennt er in den Operationsraum und zu Recht sagt das operierende Team, wer sind sie, was haben sie hier zu suchen? Daraufhin macht Pille den einzigen Move, der natürlich funktioniert, und sagt, bitte gehen Sie alle in diesen Raum, woraufhin sich alle umdrehen und in diesen Raum gehen. Und ich sagte, ich glaube, genau so wäre es passiert.
Glaube ich auch. Er schmilzt dann das Schloss, dieses Raum.
Er schmilzt das Schloss, sie sind dann da gefangen.
Ja.
Und legt Chekhov das kleine Stirnband der Heilung auf die Stirn.
Für unterwegs.
Ja. Und das ist ja alles okay, aber diese Szene, wo er sagt, bitte gehen Sie in diesen Raum, und alle drehen sich einfach um, gehen da rein. Ich denke, bitte nehmt diesen Menschen ihre Approbation weg. Ja.
So, wer sind Sie? Ja. Bitte gehen Sie in diesen Raum.
Ja,
okay.
Okay. Sie tragen ja nicht mal einen Mundschutz. Und so, Sie bringen ihn ja um, Mann! So, Pille mir sich auch super wütend, weil sie können ihm doch kein Loch im Kopf vornehmen. Nein.
Das stimmt. Nein, auf jeden Fall, dadurch kommt Chekhov.
Achso, er liegt im Koma übrigens. Chekhov liegt im Koma.
Dadurch kommt Chekhov auch wieder zurück zur Crew. Und am Schluss sind sie alle auf dem Schiff. Oder habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Nee, es wird doch so ein bisschen, also auch ihr wird klar, dass ihr Partner im Meeresbiologischen Institut Dreck am Stecken hat, was die Auswilderung der Wale betrifft.
Ja, weil sie morgens hinkommt und sie sind weg.
Genau.
Die Wale wurden einfach ausgewildert, ohne ihr Bescheid zu sagen.
Genau.
Sie konnte sich nicht verabschieden. Und daraufhin denkt sie, es ist zwar wahrscheinlich nicht besonders realistisch, aber meine einzige Chance ist dieser verrückte kleine Mann von gestern.
Ja.
Und sie geht in den Park und rennt an die Stelle und legt eine 1A Pantomime.
Es ist wirklich, also das ist wirklich wahrscheinlich die beste Szene im Film, wie Dr. Jillian
Taylor
plötzlich nicht mehr weitergehen kann, weil da das unsichtbare Raumschiff steht. Und sie demonstriert es uns, indem sie dahin fasst und man wirklich.
Sie rennt dagegen.
Sie rennt erstmal dagegen
um.
Und fällt um.
Ja.
Und dann steht sie auf und ertastet das Raumschiff. Und das ist in einem Bewegungsablauf und mit einer Natürlichkeit gespielt, die man so heute, sowas wird heute gar nicht mehr gemacht.
Sowas sieht man nicht
sowas
mehr.
Sowas sieht man heute nicht mehr. Diese
Mühe wird sich nicht mehr gegeben.
Wie man auch wirklich merkt, dass auch vor ihrem geistigen Auge der Scale, die Größe dieses Raumschiffs und die Fläche völlig präsent sind, auf die sie da fasst. Das ist schon von einer ganz besonderen Güte und Qualität, die man so wirklich
sucht.
Nicht oft zu sehen sucht und nicht oft zu sehen bekommen hat. Das ist für mich vielleicht die Schlüsselszene dieses Films.
Ja, es ist ein bisschen die Wassermelonen-Szene von Star Trek 4.
Absolut. Es ist die Wassermelonen-Szene. Es ist Yippie-Ki-Yay, Motherfucker. Ja. Es ist Rosebud. es ist Schau mir in die Augen, Kleines. Es ist die Schlüsselszene von der Voyage Home.
Uns bleibt immer noch der Golden Gate Park. Man muss übrigens mal, falls das gerade nicht richtig rüberkommt, dazu sagen, dass wir bei diesem Film sehr genossen haben. Wir haben sehr gelacht, auch an Stellen, an denen es vorgesehen war.
Wir hassen nur die Olle.
Ja.
Aber sonst ist es ein super Film.
Genau, und dann Kirk kommt raus um zu fragen, was los ist. Und sie so, wir müssen da unbedingt hin, die Wale wurden schon ausgesetzt. Ist ja auch für ihn nicht so gut, weil... Ja,
er braucht die auch.
Genau, er braucht die auch. Und sie weiß den Transmitter und die Nummer und weiß, wie man sie findet, weil die Wale haben so Ortungschips irgendwie drin.
Genau.
Und sie will aber unbedingt mit und kriegt dann kurz einen völligen Ausraster. Ich kann die Wale nicht alleine lassen. Und in dem Moment, wo Kirk sich hochbeamen will, springt sie ihm an den Hals und lässt sich mitbeamen.
In dem Raumschiff ist mittlerweile alles geklärt. Also Scotty hat ein Bassin gebaut für die Wale.
Genau, es gibt, wir haben, wo haben wir denn jetzt dann aber eigentlich, dann hat Uhura das irgendwie besorgt. Nee,
sie haben doch da, sie haben ja da gehockt, Uhura und Chekhov, und haben mit diesem Gerät in der Hand die ganze Zeit da die Energie rausgesogen. Dadurch sind die Soldaten ja auf die aufmerksam geworden. Und dann ist, hatten sie aber nur noch Energie, um einen zu beamen. Dann haben sie Uhura an Bord gebeamt und Chekhov wurde deswegen festgenommen.
Ah, ich musste mal Pipi zwischendurch.
Ah ja.
Ja, das war, weil die gesehen habe ich überhaupt nicht.
Das war nämlich, okay. Deswegen war Chekhov dann alleine.
Verstehe. Was ich erstmal ganz gut finde, ist, also alles ist bereit, sie fliegen los, sie suchen die Wale und niemanden interessiert es, dass Kirk eine Frau aus dem 20. Jahrhundert mit an Bord gebracht hat, obwohl alle wissen, wegen der ganzen Energiegeschichte, dass sie direkt weiterfliegen müssen in die Zukunft.
Sie sagen dann auch…
Niemand fragt, Kirk, ich habe mir wenigstens von Pille eine wütende Rede erwartet.
Kirk sagt dann auch, wir reisen ins 23. Jahrhundert und sie sagt dann, ist mir egal, ich muss die Wale retten.
Ja.
Auch so, deswegen wurde uns quasi auch keine menschliche Bindung von ihr erzählt.
Es kümmert überhaupt niemanden.
Ja, das fand ich auch krass. Das hab ich
naja,
jetzt
und
hier.
Dann fliegen sie zurück. Relativ unspektakulär. Also wir sehen leider nicht nochmal diese wahnsinnig schöne Kopf-Performance.
Ja.
Und dann habe ich hier, nach Rückflug ist sofort die komplette Energie ausgefallen, weil sie ja in der Nähe von dem Ding
Sonde sind. Ja.
Genau. Und dann lassen sie die Wale frei, beamen sie die runter oder was? Aber das geht ja nicht ohne
Energie. Dadurch, dass sie keine Energie mehr haben, stürzt die Bird of Prey ja ab auf die Erde.
Ach ja, stimmt, sie stürzen ab aufs Meer.
Genau.
Genau.
Stürzen aufs offene Meer in der Bucht von San Francisco, kurz vor der Golden Gate
Bridge. Stimmt, und dann brauchen sie den Selbstzerstörungsknopf, damit die Wale sozusagen, also damit der Tank explodiert.
Genau.
Und der ist aber unter Wasser und natürlich der athletischste von allen, der mit der offensichtlichsten größten Kondition und dem wahrscheinlich größten Lungenvolumen und der schnellsten Schwimmfähigkeit,
richtig,
weil er auch der größte ist,
genau,
ist natürlich Captain Kirk. James T. Kirk. Ja.
Tiberius.
Ja, ja, der alle rettet und selber dann untertaucht, laut des Films circa eine Viertelstunde Luft anhalten kann, während er schwere Dinge verrichtet und diesen sehr, sehr logischen und gut gemachten Schalter umlegt.
Na.
Es klappt natürlich, die Wale werden befreit. Drehen sich auf den Rücken, wie sie es wohl auch im realen Leben tun, habe ich gelesen, und fangen an, mit der Sonde zu singen. Die Sonde daraufhin zieht ihr Streichholzkopf ein und fliegt weg.
Genau.
Und ich frage mich, what the fuck wollte sie denn? Was hat der Wal ihr denn gesagt?
Ja, was wird er ihr gesagt haben?
Hier gibt es keinen Dennis mehr. Also ich meine, warum terrorisiert sie einen ganzen Planeten und in dem Moment, wo sie einen Wahlgesang hört, fliegt sie wieder weg.
Das wird ja so ein bisschen am Anfang erklärt. Also der Sonde ist ja, glaube ich, nicht klar, dass sie den Planeten terrorisiert.
Ja, ja, gut, das verstehe ich.
Sie absorbiert die Energie ja automatisch sozusagen. Und das ist nicht.
Aber sie kann es am Ende ja sofort stoppen.
Kein böser Wille. Nee, es hört erst auf, wenn sie wegfliegt.
Ja, wenn sie wenn sie das Ding einzieht.
Ne, und wenn sie weg, erst wenn als sie wegfliegt, geht die Raumstation wieder an und so.
Das Ding
Also es ist ihr nicht so bewusst, dass sie damit, glaube ich, Welten zerstört, sondern sie ist einfach so verzweifelt auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach sprachlich Gleichgesinnten.
Ja, aber dann würde sie doch, also dann würde es doch Sinn machen, wenn sie da weiterbleibt und mit denen rumhängt, oder?
Ja, aber die sagen ihr dann vielleicht so, es ist auch echt kacke, dass du da bist, weil… also lieb gemeint und ich freue mich, mich mit dir unterhalten zu können, aber solange du da bist, werden wir hier alle sterben.
Aber das ist doch den Walen nicht klar, die sind ja gerade aus dem 20. Jahrhundert gekommen.
Ja, aber die hören ja vielleicht, was die Sonde sagt. Die Sonde sagt ja vielleicht irgendwie so Sachen wie, hallo, hört mich jemand? Ich fliege hier rum und suche irgendwie Freunde.
Ja.
Und die Wale haben ja gehört, was die Crew erzählt hat, denn wir haben ja in dem Film gelernt, dass Wale auch immer menschliche Sachen verstehen. Die Wale sind ja auch Freunde von Dr. Jillian und so.
Ja. Na gut, okay. aber trotzdem hoch und klar.
Ich finde, es finde eine es völlig.
Auch, es wurde auch übrigens diskutiert, ob die Wahlgesänge übersetzt werden. Und das Studio wollte das. Und ja. Leonard Nimoy ist hingefahren und hat sich wohl richtig doll und lange mit denen gestritten, dass es viel mysteriöser und viel beängstigender ist, wenn man nicht weiß, was die Röhre sagt.
Ja.
Also als Zuschauer nicht.
Naja. Ja, also es ist eine geniale Exposition.
Sie sollte Sachen sagen wie, wer bist du?
Das ist eine geniale Exposition. Ich habe jetzt hier noch stehen, was habe ich denn hier noch stehen?
Ich habe hier noch stehen, was wollte die Sonde? Was wollte die Sonde?
Genau, dann ist noch, die Crew freut sich, sie haben die Welt gerettet, sobald die Sonne weg ist, wird auch das, zieht der Himmel wieder auf. Sie sind so glücklich, dass sie sich gegenseitig noch ins Wasser werfen, ja, weil ja die Bird of Prey im Wasser gelandet, ja, ist und nur noch ein Stückchen rausguckt.
Und dann kommt auch so ein kleines Shuttle, um sie abzuholen.
Genau. Jetzt, und dann stehen wir vor dem großen Kirk-Gericht. Ein paar Tage später wohl. Der Chef, der Präsident der Welt, der Kanzler der,
ich glaub,
des
es
Plenums,
ist
der Chef der Sternenflotte.
Des Föderationsrats.
Irgendwie sowas, genau. Der Vorsitzende des Föderationsrats,
also der Raum,
e.V.
der Raum, in dem wir ganz am Anfang waren, ja, ist der Föderationsrat, deswegen ist das, glaube ich,
okay,
wieder.
Der Vorsitzende des Föderationsrats ist so ein bisschen, schickt so einen kleinen Mut vor, bei dem man Angst hat, dass er jetzt Kirk irgendwie so die Abzeichen von der Schulter reißen würde.
Klassischer Move, erstmal so, es wird so an der Crew lang gepannt und es wird erstmal ihnen alles vorgeworfen,
genau,
was sie falsch gemacht
haben. Wie sie nicht gehört haben, wie sie dies und das und jenes. Aber sie haben uns ja gerettet, was wir im Gegenzug dazu wiederum sehr nett finden.
Ja. Ich finde auch, es war eine nette Geste.
Ja, und deswegen werden sie alle, was kriegen, Abzeichen und freuen uns.
Naja, Kirk wird degradiert vom Admiral zum Captain und
ach, das
kriegt,
ist in dem Film erst, okay. Ja. Dann ist dann die Stelle.
Und kriegt
an die
am Ende seine neue Enterprise.
Genau, er wird wieder zum Captain der Enterprise und
genau,
das ist ja eigentlich das, was er immer wollte.
Und dann fährt die Crew ja in irgendeinem Fahrstuhl oder so im Raumdock und alle denken erst, sie kriegen das Schiff, was sie sehen, weil es im Vordergrund ist, und dann taucht im Hintergrund die neue Enterprise auf und alle sind so, yay.
Und wir haben wieder einen schönen Enterprise-Moment,
ja,
weil das ist ja das Wichtige.
Wir haben ja einen Film ohne Enterprise hinter,
genau, uns. Das Wichtige ist ja an dem Film immer, dass die Enterprise schön inszeniert wird, wenn wir sie sehen. Es gibt auch noch einen kurzen Talk zwischen Kirk und der Meeresbiologin, die zu ihm sagt, irgendwie so,
stimmt,
ja, ich gehe jetzt hier auf Tour, ich fliege jetzt hier mit den Meeresbiologen los, ich muss ja 300 Jahre aufholen, ciao, mach's gut. Und das war wirklich eine Stelle, wo ich gedacht habe, warum ist dieser fucking Charakter mitgekommen? Überhaupt keinen Grund, sie mitzunehmen. Die sinnloseste Figur in diesem ganzen Film. Warum? Es ist auch kein Love Interest mehr. Sie sagt, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Es ist an der Stelle
spätestens. Und er sagt, wie man zu ihrer Zeit gesagt hat, ich habe ja nicht mal ihre Nummer.
Ja, es ist so fucking sinnlos, dass diese Figur mitgekommen ist, es ist auch sinnlos, dass sie existiert. Man hätte sie am Anfang noch ein bisschen so sagen können, okay, sie ist sozusagen der Key zu den Wahlen. Aber ab dem Moment, wo die ins Raumschiff steigt, ist die nur noch nutzlos. Also sie weiß ja nichts, sie kann nicht gebraucht werden, sie hat mit Kirk nichts am Laufen.
Genau, und jetzt wird uns sozusagen verkauft, dass sie dann wertvolles Asset ist, weil sie ja die einzige ist im 24. oder 23., nee, im 24. Jahrhundert, die sich mit Wahlen auskennt.
Ja, aber es wird so bescheuert.
Aber die Sonde ist halt auch weg. Die beiden Wale können ja ruhig sterben.
Ja, und sie muss ja jetzt auch erstmal alles lernen.
Leute, das war ein Witz.
Sie muss ja jetzt erstmal alles lernen, was die letzten 300 Jahre irgendwie in Meeresbiologie. Es ist so eine sinnlose
23.
Figur.
Jahrhundert.
Und die wird dann so bescheuert an der Stelle wegerzählt. Das ist meine zweite große Aufregerszene in diesem Film. Einmal, wie sie nicht auf die Straße guckt beim Fahren,
ja,
und dann, wie sie in der Zukunft einfach nutzlos ist.
Ja.
Das ist wirklich der absolute Hammer.
Total.
So viel Screentime für eine nutzlose Figur hat man das letzte Mal gesehen bei, keine Ahnung, bei allen Figuren in Nicholas Winding Refn Filmen. Also was diese Figur soll, da muss, glaube ich, so viel umgeschrieben worden sein oder so, weil es muss doch bei den Autoren irgendeinen Purpose gegeben haben, dass sie sie mitnehmen und dann sind sie da und dann schreiben sie einfach weg, weil sie merken, oh fuck, die müssen wir auch noch irgendwie loswerden, die bringt ja gar nichts, aber man hätte ja dann, es ist ja nicht so, wenn man ein Buch schreibt, das hätte man den Drehbuchautoren vielleicht sagen müssen, wenn man das geschrieben hat, dann kann man das ja noch ändern, bevor das gedreht wird. Das ist ja dann nicht fertig.
Das stimmt.
Und so wirkt das aber.
Es hätte diese Option gegeben.
Genau so wirkt das, wenn die am Schluss, ach kacke, die haben wir ja auch noch.
Was machen wir denn oh. da jetzt?
Und man hätte sie ja gar nicht mitfliegen lassen. Nee. Ist
sie hat ja auch, sie hat ja den Code gesagt.
Ja.
Das
ist wirklich der absolute Hammer. Da habe ich wirklich, da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren.
Ja?
Zumindest den Glauben an die Schreibende, an den schreibenden Teil der Menschheit.
Du, den habe ich verloren, als wir angefangen haben, meine Freundin, hast du den Spaß zu machen.
Nee, das ist wiederum sehr on point geschrieben.
Aber on welchen Point? On meinen Hasspoint. Jedes einzelne Wort der Lindenstraße geht direkt in meine Wutzentrale.
Und jedes einzelne Wort von mir?
Geht direkt in mein Herz. Hm.
Wenn ich jetzt anfange, Lindenstraße zu rezitieren,
ja.
Was ist dann bei dir los in dir?
Also erstmal würde ich mich nur wundern, warum du völlig sinnlose Sachen sagst, die niemals jemand auf der Welt so sagen
aber
würde.
Maria, sei nicht immer so spontan.
Leute, wir sind am Ende des Films angekommen. Ich mochte den Film sehr. Ich fand ihn sehr lustig und unterhaltsam.
Ja.
Und ich habe die Crew sehr lieb gewonnen mal wieder. Ich fand es ein bisschen schade. Ich mag die Crew immer zusammen, wenn die sich so aufteilen. Aber Fish Out of Water, interessanterweise auch einer der beliebtesten Star Trek Filme, obwohl er quasi einfach in der damaligen Jetztzeit spielt.
Ja.
Naja,
deswegen ja. Ne?
Ja, dann ja,
hat
na,
man
klar,
direkt Identifikationspotenzial.
Ja, aber irgendwie ja auch
so.
Witzig.
Ja, aber das hat man, das ist, glaube ich, auch
das,
etwas.
Nee, es ist ja immer so, ich weiß. Aber ich finde es trotzdem witzig. Das
ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Trekkies uns einfach extrem gewünscht haben, dass wir die einmal bei uns haben, sozusagen. Ja. Deswegen mögen den auch so viele und ich kann das auch. Ich fand den auch.
Und der ist ja auch wirklich lustig, diese beiden Welten treffen aufeinander.
Naja, er ist so ein bisschen albern und das ist völlig in Ordnung. Mir hat er auch Spaß gemacht. Der ist sehr light. Also der ist sehr, den kann man echt gut weggucken. Der macht Spaß, der ist nicht so bierernst, nimmt sich nicht so wichtig und so. Das tut dem Star Trek-Universum auch extrem gut.
Es wurde eine Menge improvisiert in den Straßen von San Francisco. Zum Beispiel sind sie einfach da rumgelaufen und haben die ehrliche Reaktion der Leute auf der Straße gefilmt, was ich ganz lustig finde.
Ja.
Ja. Naja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen.
Würde ich auch sagen. Ein schöner Film.
Heute ist Freitag. Der nächste Film folgt am Montag. Mit Dominik Hammes Teil 5.
Ja.
Und am Mittwoch mit Bernd Begemann Teil 6.
Seid gespannt, liebe Freunde. Lebt lang und gesund. So sagt er das ja in dem Film.
Ja.
Und falls ihr Anmerkungen habt, falls ihr sagen möchtet, am Anfang dachte ich, ich hasse das, wie ihr die Filme besprecht, jetzt liebe ich's. Dann schreibt uns das gerne unter @wimafverweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Und könnt natürlich auch alles andere dazu schreiben. Ihr könnt uns aber auch persönlich schreiben, wenn euch dieses öffentliche Forum, das Twitter ja ist, nicht so zusagt, sondern ihr uns intime Geheimnisse verraten möchtet über eure Liebe zu Star Trek oder anderen Dingen. Dann könnt ihr uns mailen unter
wimaf@poolartists.de.
Maria und ich legen uns jetzt wieder hin.
Ja.
Der Star Trek Dezember fordert seinen Tribut.
Auch von uns. Von euch sicher auch,
ja,
aber auch von uns.
Auch von uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis
tschüss.
Dann. Tschüss. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude.